www.kölncampus.com. www.kölncampus.com.
Heute zu Gast ist bei uns Simon Kretschmer, einer von den Rocket Beans. Hallo Simon.
Hallo.
Alles gut?
Ja, alles gut. Ja. Ein wunderschöner Sonntag.
Ja,
also echt krass, dass ihr am Sonntag arbeitet, wenn ich das mal so sagen darf.
Ja, das ist aber bei euch wahrscheinlich genauso, ne?
Ja, es war früher so. Also wir kommen ja wahrscheinlich später zu, aber zu Game One-Zeiten war es noch sehr üblich, dass hier jedes Wochenende immer Betrieb war. Aber im Moment, dadurch, dass wir ja am Wochenende jetzt nicht streamen und keine Live-Sendungen haben, ist es eigentlich angenehmer geworden. Also ist kaum jemand hier und die, die hier sind, sind auch nicht überarbeitet und halb tot.
Du bist uns gerade über Skype zugeschaltet aus Hamburg. 24 Stunden Livestream, du hast es gerade schon angesprochen. Rocket Beans TV gibt es jetzt seit anderthalb Jahren. Wie war diese Zeit? Wie waren diese anderthalb Jahre?
Es ist ja leider oder eigentlich gut so, dass man die schlimmen Sachen immer langfristig verdrängt und nur noch das Gute erinnert. Und so ist es auch. Also ich habe jetzt, wenn ich so zurückblicke, war das echt eine wilde, abgefahrene, coole Zeit mit Freunden, was aufbauen, was zumindest in unserem Kosmos so noch keiner gemacht hat. Allein, was man da lernt, was man neu machen muss, was man anders machen muss, wo man umdenken muss, wo man vielleicht auch lange, lange gelernte Regeln außer Kraft setzen muss, weil es einfach nicht geht. Das ist schon ziemlich abgefahren. Also was man so lernt in diesem Job, wo man dann irgendwie alles macht, von ja, Technik, Schnitt, Programmdirektion, irgendwelche Gespräche mit Sponsoren, irgendwelche Gespräche mit Investoren, all dieser Kram, redaktionell, dann muss man ja irgendwie auch die neuen Leute versuchen, auf unsere Rocket Beans Philosophie einzuschwören, und das wird immer schwieriger, je mehr Leute man hat und. Also es ist wirklich auf so vielen Ebenen, für so einen kleinen sozialphobigen Nerd wie mich, war das alles eine ziemlich krasse Zeit, so. Aber ich glaube, für alle anderen auch. Also wir haben uns halt viel aus der Komfortzone bewegen müssen.
Du hast gerade schon angesprochen, dass ihr ja, das war ja was komplett Neues für euch, und ihr habt ja, oder zumindest du, hast ja mit Giga Games, Game One jetzt schon einige Projekte gestartet, beziehungsweise warst Teil von einigen Projekten. Was war die Herausforderung jetzt so bei Rocket Beans? Ich meine, ist das jetzt nochmal so was komplett Neues gewesen, wo du sagst, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, oder?
Ja, also gerechnet haben wir natürlich schon mit den ganzen Problemen, die hier so auftreten, aber jetzt geht auch mein Handy, egal. Entschuldigung, ich hoffe, ihr hört das nicht. Ich würde sagen, das Kernproblem ist ja erstmal, wir sind ja 5 Leute, die diese Firma, die Rocket Beans, gegründet haben. Und ich glaube, das Schwierigste ist überhaupt erstmal zu raffen, was wollen wir alle einzeln für uns, was stellen wir uns vor, was soll der Sender werden, welche Inhalte soll er transportieren, wie lang sollen die Sendungen sein, wann soll was laufen, wen stellen wir ein, wer ist on-air, wer ist off-air, wer ist Redaktion, wer ist Cutter. Das sind 8 Milliarden Fragen, die natürlich nicht abgedeckt sind in diesem ersten kleinen, komm, wir machen ein Sender-Meeting. Ja? Und das muss man so im Laufe der Zeit einfach mehr auch durch Try and Error rauskriegen. Man weiß auch oft selbst am Anfang nicht, so ging es mir zumindest, und ich glaube den anderen auch ähnlich, dass man zwar eine grobe Vorstellung hat, was man gerne sehen würde, zum Beispiel auf seinem Sender, aber man natürlich auch weiß, dass es langfristig ein Spagat wird zwischen Themen, die einen selbst interessieren, und Themen, die Mainstream sind oder vielleicht einfach einen selbst jetzt auch nicht so interessieren, aber relevant sind. Also wir haben zum Beispiel eine Bundesliga-Sendung, die interessiert mich natürlich null, also weniger als null. Aber ich kann respektieren, dass da viele Leute dran arbeiten, dass wir da coole Inhalte haben und das sogar in dieser Bundesliga, in dieser Sphäre aus Fußballfreunden auch angesehen wird als coole Sendung. Und das freut mich natürlich schon, aber ich wäre der Allerletzte gewesen, der sich da Gedanken zu macht.
War euch das wichtig, dass ihr auch wirklich so diesen Rundumschlag macht? Weil ich meine, Game One war ja sehr konzentriert. Die Sendung ging 25 Minuten, wenn ich mich nicht irre. Und da ging es halt fast nur um Games. Und war euch das wichtig?
Also so dumm, wie es klingt, aber wir haben Game One auch, natürlich ging es da immer um Spiele, ist ja irgendwie auch Message der Sendung gewesen. Aber wir haben ja auch viele Filmschnipsel eingebaut. Wir haben hier und da auch mal andere Themen angesprochen. Wir haben es immer mehr gesehen als so eine Art so einen popkulturellen Schmelztiegel, wo man halt auch Kram reinpacken kann, der im Internet relevant ist, oder Diskussionen, über die man gesellschaftlich gerade redet. Also klingt jetzt natürlich hochtrabend, weil es ist am Ende doch nur eine kleine, lustige Gamesendung gewesen. Aber wir sind ja alles Leute, die auch im Netz leben und an allem, was so passiert, digital interessiert sind. Dadurch strömen diese Themen automatisch immer auch irgendwo ein. Also sei es jetzt sowas wie Gewaltspiele, als die Diskussion damals aufkam, oder Virtual Reality, was das für Auswirkungen haben kann. Da geht es ja dann schon fast ins Philosophische und dann ist es eben doch mehr als nur Spiele. Aber ja, um deine Frage zu beantworten, natürlich, klar, es ist das komplette Gegenteil. Wir machen jetzt 24 Stunden am Tag, knapp 10 Stunden live, mal mehr sogar, mal weniger. Und früher hatten wir 25 Leute, jetzt haben wir 60. Diese 25 Leute früher haben 15 Minuten, maximal 20 Minuten produziert. Jetzt haben wir, wie gesagt, so viel Content. Das ist natürlich eine riesen Umstellung für jeden Einzelnen hier gewesen. Und ich glaube, es gibt niemanden, der heute noch denselben Job macht wie zu Game One-Zeiten, obwohl natürlich viele der Leute immer noch hier sind.
Mhm. Als jemand, der so euch oder dich jetzt auch noch so aus den Giga-Games-Zeiten kennt, würde ich zum Beispiel sagen, Rocket Beans erinnert da mehr an Giga als an Game One, alleine so von der Sendezeit und von den Formaten.
Ja, da hast du völlig recht. Das war auch natürlich der Gedanke. Also man muss sich das jetzt so verstehen, es ist ja nicht so, als ob wir jetzt den Masterplan hatten und den über 20 Jahre gehegt haben, aber wir haben natürlich damals bei Giga Games immer, wenn wir abhingen irgendwo, wir waren auch noch jung, dann hängt man draußen rum oder bei Freunden. Wir hatten jetzt auch nicht viel Geld, weil viel haben wir nicht verdient. Also hockten schon viel aufeinander und haben natürlich dann die ganze Zeit auch über die Arbeit geredet, was man anders machen würde, wenn man selbst den Sender in der Hand hätte. All diese Dinge, über die man halt einfach redet. Ja, jeder wäre gern einmal der Chef von seiner Firma, einfach nur, um zu gucken, ob er es nicht besser kann. Und aus diesen ganzen Gedankenspielen gab es dann nach Game One plötzlich die Möglichkeit. Und das auch nur natürlich dank der Community, dank der ersten Spenden, die kamen, als wir gesagt haben, wir möchten es mal versuchen mit so einem Sender und brauchen dafür Geld, um die Hardware zu kaufen. Und dann hat das ja überraschend gut funktioniert. Besser, glaube ich, als zumindest zur damaligen Zeit in allen anderen Medien, die sich versucht haben, so einen Kickstarter-Weg einzuschlagen. Mhm. Und das war natürlich erst überraschend und dann kommt natürlich mit dem Geld auch die Verantwortung. Dann muss man es auch liefern. Und deswegen ist man dann erstmal beschäftigt, überhaupt den ganzen technischen Kram hinzukriegen. Und ich glaube, wir haben Monate gebraucht, bis wir überhaupt uns über sowas wie, was senden wir eigentlich, Gedanken machen konnten. Und das liegt auch daran, dass die Leute vorher eben eine Woche Zeit hatten für einen Beitrag, der dann maximal 8 Minuten geht. Und heute hast du eigentlich, teilweise haben wir Sendungen konzipiert, mittags standen die noch nicht und abends wurde schon gesendet. Also einfach, weil manchmal wirklich nicht mehr Zeit ist, um schnell zu reagieren auf irgendwelche Probleme, die existieren. Ja. Also es ist, wie gesagt, es fordert eine völlig andere Vorgehensweise und auch Struktur. Wir waren natürlich ganz anders strukturiert früher.
Jetzt haben wir ja die ganze Zeit schon über die Rocket Beans gesprochen, über Rocket Beans TV. Ich würde mal gerne ein bisschen zurückgehen, also zu deiner Person, wie dein Weg so lief. Du hast angefangen mit Lösungsbüchern. Ich glaube, du hast mal Lösungsbücher geschrieben.
Ja, oder wie mein Vater immer gesagt hat, der hat Bücher geschrieben. Weil ihm das natürlich unangenehm war, das Wort Lösungsbücher davor zu hängen. Und weil es keiner verstanden hätte von seinen Bekannten. Aber das ist schon wahr. Also das klingt immer irgendwie, als hätte ich da mega die Sachen gemacht. Aber damals, das war halt eine Zeit, in der Lösungsbücher sehr populär waren. Mhm. Oder eher gesagt, in der es gerade anfing, dass sie sehr populär wurden. Das war die Zeit noch vor dem Internet oder parallel zum Internet, wo eben Leute wirklich ohne Ende sich die Spiele meistens meiner Erfahrung nach kopiert haben und dann aber die Lösungsbücher gekauft haben. Es gab Fälle, wo zu Lösungsbüchern mehr Bücher verkauft wurden, also zu Spielen mehr Lösungsbücher verkauft wurden als Spiele. Ach, wo man natürlich merkt, okay, da ist irgendwas mega schiefgelaufen, was den Verkauf angeht. Und ich war damals echt noch jung, also ich habe, glaube ich, mit 16, 17 angefangen, als ich jemanden kennengelernt habe in einem Spieleladen, in dem ich dann auch zeitweise gearbeitet habe als Praktikant. Als Schülerpraktikant natürlich, habe ich dann gemerkt, oh, die schreiben Lösungsbücher und ich wollte immer Spieleredakteur werden und dachte so, ey, das ist eigentlich ein ganz guter Anfang, um so reinzukommen in dieses Schreiben und vielleicht machen die ja irgendwann mal ein Magazin und dann bist du da schon drin und die waren total happy, jemanden zu haben, der halt Ahnung von Games hat, weil die ganzen Autoren, die sie hatten, hatten keine Ahnung von Games und haben diese Bücher geschrieben und dann weiß ich nicht, das hat sich dann irgendwie so ergeben, ja, und habe dann 3, 4, 5 Jahre lang da so immer wieder mal was gearbeitet.
Hast du noch irgendwie eins zu Hause, so was dir besonders irgendwie am Herzen liegt, wo du sagst, oh, das war richtig gut? Ich kriege zu irgendeinem Spiel.
Ich finde, ich muss tatsächlich sagen, also zumindest die Lösungsbücher zu einem speziellen Spiel immer, also wo man dann wirklich 300 Seiten hat zu Resident Evil 2 oder Mission Impossible oder irgendwas, wo mir das Spiel oft auch sehr am Herzen lag, die halte ich schon, die habe ich schon da und da blätter ich auch immer wieder mal rein und bin belustigt über den ganzen infantilen Scheiß, den man damals für voll gut gehalten hat. Aber ich kriege die auch ab und zu zugeschickt noch von Zuschauern, die noch eins haben. Ich glaube sogar Amazon hat mal angerufen, die haben irgendeinen Service, dass wenn sie merken, irgendeine Sache wird oft angefragt, dann versuchen sie rauszufinden, wer der rechte Inhaber ist und rufen den dann an und versuchen quasi die Erlaubnis zu haben, das nachzudrucken.
Ah, okay.
In dem Fall wurde ich da schon angerufen wegen ein paar Büchern. Aber ich habe
direkt... Tantiemen für die Lösebücher.
Wurde damals einfach bezahlt. Ich habe keine
Tantiemen. Achso, okay.
Kann man ja heute auch sagen, das war überraschend viel. Also ich meine, muss ich vorstellen, ich war volljährig gerade so und habe dann 10.000 Mark bekommen oder 15.000 Mark, manchmal auch nur 5.000, aber es war so in einem Bereich, wo ich dachte, fuck, ist das viel Geld, das ist ja, ich brauche nie wieder arbeiten. Und das war natürlich der Hammer, weil ich habe es gemacht mit einem Job, der mir total gefallen hat und habe mich da auch einen Monat lang eingeschlossen und in jeder freien Minute dann an diesem Projekt gearbeitet. Ich habe dann die Screenshots gemacht, mit den Layoutern Ideen ausgearbeitet für das Cover. Teilweise habe ich auch ganze Bücher designt. Also ich konnte mich da
richtig... Ich meine, das ist ja auch viel Arbeit, ne? Also ich meine, 300 Seiten, du hast gerade angesprochen, Screenshots etc., das ist ja...
Vor allem mit den damaligen technischen Möglichkeiten. Es gab ja gar keine Möglichkeiten, einfach mal so Screenshots zu machen. Du brauchtest dann einen fetten Mac, der hat schon allein ein paar tausend Mark gekostet. Den musstest du dann mehr oder weniger zu dir nach Hause transportieren, weil ich selbst hatte natürlich keinen. Und da dann mit Resident Evil 2 irgendwelche Screenshots machen. Ja? Und da hatte ich dann tausende Screenshots und versuch mal da dann die richtigen rauszusuchen. Das Lustige ist, das war so ein Foreshadowing zu meiner Arbeit bei Spieleredaktionen später, wo genau dieselben Probleme bestanden. Ich habe quasi genau die Sachen schon gemacht, die ich später dann in meinem Beruf machen musste und hatte so einen recht leichten Einstieg.
Ich bin aber
so ein bisschen Workaholic-mäßig drauf gewesen. Also das war schon an einer Grenze, wo es fast ungesund wurde. Also wo ich bin halt früher halt und auch heute auch noch an der Ansicht, wenn du was machst, dann mach's einfach richtig und mach's einmal richtig geil. Und das führt dann oft dazu, dass man sich selbst ohne Ende konsequent ausbeutet.
War da der Grundstein sozusagen gelegt, okay, jetzt geht's nicht mehr zurück, jetzt mache ich das halt auch, du hast gerade eben gesagt, es war schon dein Wunsch als Kind, Spieleredakteur zu werden und das war dann, ging nichts dran vorbei.
Ja, ich bin, sag ich mal, bis ich 11, 12 war ich in einem echt winzigen Kaff, also winzig, mein Vater ist Bürgermeister und ist so relativ häufig umgezogen dadurch, weil man dann eben von, also quasi die Stadt, in der man oder das Dorf, in dem man dann arbeitet, wird irgendwie immer größer und größer. Man geht woanders hin und man ist halt im Grunde einfach ja so ein ständiger Wechsel, ja, wie Fußballtrainer. Und dadurch hatte ich dann oft auch Schwierigkeiten, natürlich irgendwo erstmal anzukommen und war dann viel zu Hause und habe viel gezockt und viel Medien konsumiert und auch viel gelesen und war aber auch viel alleine irgendwo draußen in der Natur. Also, aber es war immer sehr schwer, sag ich mal, Leute zu finden, die meine Interessen teilen, gerade in kleinen Dörfern. Und so hatte ich halt auch genug Zeit, sag ich mal, um mich mit dem ganzen Kram zu beschäftigen.
Da waren auch Spiele ja noch gar nicht so etabliert wie heute. Also ich meine, da war überhaupt das ja noch die Nische.
Meine Eltern haben mir über Jahre hinweg, haben die gesagt, komm, ja, Spieleredakteur, da gibt es vielleicht 100 in Deutschland. Was denkst du denn, dass du einer von denen wirst oder so? Und ich habe immer gesagt, Leute, lasst mich einfach, das ist was Geiles. Natürlich habe ich auch dann irgendwann gesagt, ja, vielleicht werde ich ja auch mal Spieleentwickler oder dies und das. Aber meine Eltern haben, glaube ich, bis heute weiß, glaube ich, meine Mutter nicht so recht, zu was sich das Thema Games alles entwickelt hat, weil sie sich konsequent dem Internet und Spielen verweigert und gar nichts dazu wissen will. Insofern, die haben ja immer versucht, das auszureden und mir zu einer Banklehre geraten oder den ganzen klassischen Berufen, Abitur und dann studierst du erstmal und eine Ausbildung und dieser ganze Kokolores, ja. Also ich bin eigentlich sehr froh, dass so wie ich es gemacht habe, es für mich ganz speziell, ich will das niemandem empfehlen, weil eine Ausbildung und Studium sind alles gute Sachen, nur für mich war das nie eine Option, ja.
Und dann war aber auch ganz schnell, ich meine, gut, bei du warst davor, glaube ich, auch beim offiziellen PlayStation-Magazin und bei Maniac?
Nein, das sind, das ist ein bisschen schwierig, weil diese ganzen Hefte, die sind ja alle immer bei verschiedenen Verlagen und da sind dann immer 5 Hefte bei einem Verlag und natürlich arbeitet man dann auch mal bei dem und dem Heft. Ich habe gearbeitet primär also ich hatte Vorstellungsgespräche bei der Videogames und der Maniac, glaube ich, auch, und Fun Generation, das war mein damaliges Lieblingsmagazin. Es war halt so ein bisschen wie die Mad der Videospiele. Die haben halt einfach, die haben halt ein 10-Punkte-System gehabt als Wertung, nicht so Prozente, wo du dann irgendwie von 83, 84 überlegst, ah, was genau ist es? Dieser ganze Quatsch, ja. Sondern die haben halt Spaß gehabt mit den Spielen und haben irgendwie viel Scheiße drumherum geschrieben und viele Bilder von sich eingebaut. Und für mich war das immer so, ey, die haben Spaß damit und die sind cool. Und da wollte ich immer hin, die Fun Generation. Und da bin ich dann auch gelandet. Und dann habe ich noch für die PlayStation gearbeitet. Das war eine Zeit lang das beliebteste PlayStation-Magazin. Das offizielle PlayStation-Magazin war auch in diesem Verlagskomplex. Da hat ein guter Freund von mir gearbeitet und da war ich dann auch oft. Aber das waren im Grunde die drei Hauptmagazine, ja. Aber man tauscht eh hauptsächlich diese Redakteure, die haben sich natürlich auch untereinander ständig ausgetauscht. Der eine ist von dem Heft mal zum anderen gesprungen, dann hat er die Stadt gewechselt und war dann bei der Maniac statt bei der Videogames. Also es ist so ein Kommen und Gehen gewesen. Also man lernt die Leute natürlich auch alle kennen und lieben, weil das einfach alles so Leute sind wie man selbst. Und weil man die früher natürlich gelesen hat, das waren ja alles auch meine Idole. Die Leute, die ich dann kennengelernt habe. Das ist ja eh schon. Ich habe die Zeit, in der ich Videospielhefte gelesen habe, das geht zurück bis zur ASM. Also, das sind dann echt Leute, die kennt heute keine Sau mehr. Die arbeiten gar nicht mehr in der Branche und sind halt 20 Jahre älter als ich. Aber man holt natürlich irgendwann auf. Ja? Also, ich hatte teilweise, Frank Michaelis zum Beispiel war irgendwann jemand, den ich betreut habe als externen Redakteur, weil der für die Fun Generation geschrieben hat. Und den kennt jetzt wahrscheinlich keiner von den Zuhörern da draußen, aber der hat für die Gamefront gearbeitet. Und die Gamefront war so eine Art Indie-Magazin, lange bevor es den Begriff Indie-Magazine überhaupt gab. Ja, sowas wie die Specs für Videospiele. Und die haben einfach drauf geschissen. Die haben einem Final Fantasy eine miserable Wertung gegeben, weil sie es einfach scheiße fanden. Und die haben halt die hatten kaum Werbung, kaum Sponsoren. Die musste man für teuer Geld kaufen, das Heft. Also es war so einfach so die Idole, mit denen habe ich plötzlich auf Augenhöhe gearbeitet. Und das war für einen langen Zeitraum für mich echt so einfach das Schönste. Mhm. Bis ich dann gemerkt habe, okay, irgendwie ist die Videospielredakteurswelt jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei. Es wird halt schnell langweilig, weil man schnell reinkommt und irgendwann alles gesehen hat. Und das war dann der Moment, wo ich zu Giga bin. Das war so der Moment, wo ich gemerkt habe, ach, eigentlich kannst du jetzt noch 30 Jahre weiterarbeiten, aber ich hatte weder Bock, Verlagsleiter irgendwann zu werden, noch in diese BWL-Schiene reinzugehen. Ich wollte immer so quasi am Spiel bleiben. Ja.
Dann kam Giga. Ich meine, da warst du ungefähr Anfang 20, 2001 rum? Oder
ich glaube, 21, 22 rum, so diese Zeit.
Ja, und Giga war ja auch, also ich meine, das Projekt an sich war ja auch erstmal so, okay, wir setzen uns hin und haben die verschiedenen Bereiche und reden über Games. Wie war das da? Also bist du da hingekommen und die haben einen erfahrenen Redakteur gesucht oder war das eher so, wir gucken mal, was passiert? Und
bei Giga war kaum jemand, der Ahnung von Games hatte, obwohl natürlich Games, also Giga Games das Wichtigste war. Also die einzigen Leute, die Ahnung von Games hatten, waren die On-Airs, die dann da auch ausgewählt wurden und gecastet wurden. Und selbst da war jetzt nicht jeder der krasse Megazocker. Also das war schon mehr so Mainstream-Gaming. Aber dadurch, dass es gab immer noch kein richtiges Internet, YouTube gab es noch nicht, Let's Plays gab es noch nicht und dann hatte man im Kabelfernsehen, also für viele erreichbar, jeden Abend 2 Stunden Leute sitzen, die spielen, die sich zumindest rudimentär auskannten mit dem, was sie da gemacht haben. Und das war schon was Besonderes, glaube ich, für die Leute, die damals zugeschaut haben. Also ich selbst wusste, bevor ich dann mein Casting hatte, überhaupt nicht, dass es diesen Laden gibt, ansonsten hätte ich quasi davon direkt geträumt und wäre gern dahin gegangen, weil ich bin zwar kein Fan von vor der Kamera und Bewegtbild an sich.
Ach nicht? Okay.
Nee, also
immer noch, oder?
Man würde wahrscheinlich schon mich als Rampensau bezeichnen, weil ich bin eigentlich eher introvertiert und wirklich eher ein bisschen, ich bin eher ein Schüchterner und schreibe auch lieber einen Text, als dass ich vor der Kamera was mache, aber das ist mittlerweile ja auch schon wieder lange her, also man macht's halt mittlerweile, man hat sich dran gewöhnt, aber das war nie ich wollte nie vor die Kamera, wirklich nie. Und dann habe ich es aber doch gemacht, weil ich kannte einen der Mitarbeiter bei Giga Games und der Laden lief erst einen Monat und dann habe ich mir mal eine Sendung angeguckt und dachte, ach, das ist ja eigentlich wie wenn du Freunden von deinem Lieblingsspiel erklärst. Und das habe ich quasi, solange ich lebe, habe ich das gemacht. Ja. Immer mit Freunden hat man rumgesessen, die haben ihre Spiele gezeigt, man hat seine gezeigt. hat versucht, coole Momente rauszufinden, die den Leuten, die quasi das eigene Spiel auch gut dastehen lassen. Also das ist exakt das, was man bei Giga Games gemacht hat. Und da war es nicht so schwer, sage ich mal, reinzukommen. Und es hatte auch nicht diesen Moderationslook, dieses Feeling von, oh, jetzt ist aber Fernsehen, ich richte mir die Krawatte, jetzt muss ich aber ganz anders reden. Also das hatte es einfach nicht. Und das war halt das Coole daran auch.
Deswegen, ich meine, es gab ja die ein oder anderen Momente, die auch wahrscheinlich ungeskriptet waren, wo es irgendwie zu Pannen kam oder so. Es war ja halt auch eine ewig lange Sendung.
Da war wirklich alles real und echt und Leute hatten Streits vor der Kamera oder waren mies gelaunt. Ich selbst bin auch jemand, der erst, mittlerweile bin ich ruhiger, aber ich war auch, wenn ich schlecht gespielt habe oder verloren habe in einem Multiplayer-Spiel, dann war ich echt pisst so. Dann konnte ich richtig eklig werden und war dann auch sauer und konnte aber nichts dagegen machen. Das ist halt in mir drin und ist dann halt erst durch das Alter nach und nach immer mehr abgebaut worden. Aber das meine ich, das ist halt dieses authentische Leuten über die Schulter gucken, die gerade ein Spiel spielen, was den Leuten gefallen hat. Damals hat das keiner realisiert, warum das so ein Erfolg wurde. Aber spätestens mit Let's Plays und YouTube hat man ja mittlerweile eine richtige Wissenschaft daraus gemacht.
Ja, du hast es ja gerade angesprochen. Ich meine, das, was ihr vor 10, 15 Jahren bei Giga gemacht habt, waren ja eigentlich auch schon Let's Plays, nur dass es da diesen Begriff noch nicht gab.
Das ist ja uns nicht gerne vorgehalten, dass wir da lügen und quasi die Geschichte verfälschen, aber es wird dann immer gesagt, ja, aber Let's Plays sind Spiele von A bis Z durchgespielt. Kann ich auch nur sagen, ja, haben wir gemacht, kein Problem. Natürlich nicht an einem Abend, nicht in einer Sitzung, aber wir haben einen Final Fantasy Freitag gehabt, wo wir Final Fantasy 7, glaube ich, komplett durchgespielt haben, über 2 Jahre hinweg. Was anderes macht ein Gronkh auch nicht. Also, womit ich jetzt ganz sicher nicht jemanden wie Gronkh der macht schon was ganz Besonderes so und der kann das, was er macht. Ich meine nur, dass wir haben das damals auch gemacht. Wir haben nur nicht realisiert, dass das so ein Impact hätte, theoretisch. Und es gab vor allem nicht die Möglichkeit, das übers Netz zu konsumieren, so wie heute. Aber natürlich haben wir Let's Plays im Grunde erfunden. Das schreiben wir uns jetzt nicht auf die Fahne, aber mir soll jemand mal einen Link schicken, zu einem Video, wo jemand vor 2001 ein Spiel von Anfang bis Ende mit Kommentar gespielt hat. Und dann werde ich aufhören, das zu sagen. Aber es schafft ja keiner. Die Leute versuchen das dann so wie so ein Anwalt. So, ja, aber irgendwie, das war ja auch nicht das Richtige. Ihr hattet ja 8-Minuten-Takes, das ist ja kein Let's Play. Denke ich mir, ja, wieso nicht? Ne? Wer hat die Regeln für Let's Plays festgelegt?
Ja, und ich meine, wer guckt sich, also ein ganzes Let's Play ist ja auch immer aufgeteilt in ganz viele Clips mittlerweile. Wie würdest du dir denn, denkst du, dass es einfach vor eurer Zeit war damals, dass die technischen Komponenten, wie du gerade schon meintest, gefehlt haben? Oder warum liegt es daran, dass es heute einfach gegen normales Fernsehen oder Serien und Filme dieses Let's Plays gucken, einfach sich abends hinsetzen und seinem Lieblingsstreamer 2-3 Stunden zuzugucken, warum das damals noch nicht so gezogen hat wie heute?
Da kann ich auch nur, ich meine, wir haben wirklich, glaubt man nicht, dass wir nicht alle stundenlang darüber geredet haben, diskutiert haben, warum das so ist, was Giga richtig gemacht hat und vor allen Dingen, was Giga extrem falsch gemacht hat. Giga hatte Möglichkeiten ohne Ende, die hätten YouTube erfinden können, die hätten Facebook erfinden können, die hatten so viele, die hatten Reddit erfinden können, die haben so viele Sachen richtig gemacht, aber sind in ihrem kleinen Nerd-Kosmos festgesteckt und haben sich unbedingt ans Fernsehen geklammert und haben einfach, wir hatten ja einen Webstream, also die Sendung war live im Stream, jeden Tag, aber die hatten Internet-Chat-Anbindungen, also man hätte so viel mehr draus machen können und sie haben es einfach, sie haben sich halt nicht drum gekümmert. Also Giga hat so viel falsch gemacht, was die Mitarbeiter angeht. Man hat da nichts verdient. Sie haben gute Leute immer wieder gehen lassen, indem sie ihnen einfach keine guten Angebote gemacht haben. Sie haben einfach all die Möglichkeiten, die sie hatten, nicht genutzt. Sie haben die Möglichkeiten des Digitalen nicht gesehen. Sie haben das Internet nicht erkannt, was eigentlich lustig ist, weil es hieß Fernsehen der Generation Ad. Sie haben mehr auf so plakative Sachen wie, jetzt kommt hier mal eine E-Mail von dem Moderator rein und du kannst ihm schreiben. Das haben sie genutzt, aber haben all die neuen Möglichkeiten und das, was sie angestoßen haben, nicht zu Ende gebracht. Und andere haben das dann gemacht, womit ich nicht sagen will, es passiert ja oft so, dass über den Globus
die Idee reicht nicht, es muss auch umgesetzt werden.
Genau, es ist wirklich die Umsetzung. Ich will auf gar keinen Fall sagen, dass Giga irgendwen auf die Idee gebracht hat, sondern oft tauchen Ideen aufgrund technischer Realisierbarkeit zeitgleich überall auf. Sieht man ja bei Apps oder so, dass oft, oder Filmen auch, 5-mal kommt dann derselbe Katastrophenfilm und man denkt, wie ist das passiert? Einfach, die Leute inspirieren sich jetzt nicht zwingend gegenseitig, sondern man hat einfach irgendwann nicht die Zeit reif für eine Idee. Und der, der es dann realisiert, der hat es halt richtig gemacht. Und Giga hat es einfach mega schlecht gemacht, muss man leider sagen. Die haben, wie gesagt, die haben mehr oder weniger so Kohle abgegriffen, was ging, die Führung, sag ich mal. Und ist ja auch okay, die haben Investoren, die haben da Millionen reingesteckt und wollten dann auch Millionen rauskriegen. Aber sie haben halt das auf kein Fundament gestellt, was getragen hat. Und dann hat das Internet ihnen einfach irgendwann das Wasser abgegraben und dann war es irgendwann einfach vorbei. Sie sind einfach nie von diesem hohen Ross des Fernsehens runtergekommen. Das Fernsehen wollte Giga nicht und Giga wollte nicht so richtig ins Internet. Und das hat sich dann auseinandergelebt.
Ist ist Fernsehen heute noch für dich ein Thema? Würdest du sagen, nee, da will ich nochmal hin zurück? Oder?
Auf gar keinen Fall, also wirklich gar nicht. Also ich habe da auch keine Abneigung jetzt dagegen, aber was mir beim Fernsehen nicht gefällt, ist einfach dieses Falsche, die Showtreppe und die 20 Scheinwerfer und das Klatschvieh-Publikum und die blöden Themen und das ganze Oberflächliche. Und dieses Gescriptete, ich kann es alles einfach. Ich meine, das liegt auch vielleicht einfach daran, dass ich bin dessen überdrüssig geworden und sehe auch ein bisschen, wie alles fast schon maschinell produziert wird und ausgereizt wird bis zum geht nicht mehr. Und ich kann mir das einfach nicht geben. Also ich werde da wütend, wenn ich sehe, wie dann irgendwelche Agendas gepusht werden oder wie Dinge komplett, ja, einfach in eine Richtung gedrängt werden, wie eine Einseitigkeit auch in der Art, über was man berichtet oder auch in den Themen, ja, also sowas wie Reality-Shows. Braucht man 200 Reality-Shows? Hätte man das gebraucht? Nein. Aber sie wird einfach gemacht. Braucht man 200 Kochshows? Nein. Brauche ich 500 Talkshows mit immer denselben Gesichtern? Nein. Aber sie machen es einfach. Und ich glaube einfach, und ich bin wahnsinnig froh, dass die Jugend, die Zielgruppen, die sich noch interessieren für, also die Zielgruppen, die noch interessant sind für die Werbeindustrie, die scheißen alle aufs Fernsehen. Die haben kein Interesse, nicht das geringste Interesse mehr am Fernsehen. Also wirklich null. Wir waren bei Meetings von öffentlich-rechtlichen jungen Angeboten, die uns Umfragen gezeigt haben, die sie wahrscheinlich mit sehr viel Aufwand generiert haben, wo einfach klar wurde, und sie haben das so auch gesagt, uns guckt keiner mehr, also de facto keiner. Wir haben einfach keinen einzigen Menschen mehr in einem gewissen Alter, der uns noch guckt, und das ist einfach selbst verschuldet. Tut mir leid, wer Thomas Gottschalk immer wieder No-Show gibt, obwohl der einfach schon seit 20 Jahren irrelevant ist. Und ich mag den sogar. Nur, du kannst doch nicht einfach die alten Leute einfach immer weiter da mit ihren eigenen Produktionsfirmen Millionen abgreifen lassen, wenn parallel jemand anders mit seiner Handycam Millionen von Zuschauern erreicht. Das ist einfach nicht fair. Mhm. Und auch dieses, wir sind besser als das Internet. Wie oft ich das gehört habe, dass uns Leute gesagt haben, wir sind aber Fernsehen oder ja, das kann man bei uns aber nicht machen. Das höre ich seit Anbeginn, ja, zu Giga-Zeiten habe ich das schon gehört, dass Leute vom Fernsehen uns quasi gesagt haben, dass wir eigentlich nichts wert sind. Und deswegen hat sich, und so ging es ja auch, so geht es jedem auf YouTube, so geht es so vielen Leuten, die mega viele Millionen Leute erreichen und trotzdem nicht wahrgenommen und ernst genommen werden vom Fernsehen, weil die einfach der Ansicht sind, sie sehen was Besseres. Und das ist halt Quatsch.
Ja, beim Fernsehen, beim Fernsehen liegt halt auch noch das Geld. Das muss man halt auch dazu sagen, beim Öffentlich-Rechtlichen.
Es wechselt gerade ganz schön. Ich glaube, Leute haben mit ihrem Instagram-Channel mehr Möglichkeiten als jeder Drittspartensender. Also du hast natürlich recht, noch ist es so da, aber glaub mal nicht, dass die Werbung nicht exakt das schon seit Jahren forciert, diesen Wechsel zu individualisierten Angeboten, wo du genau weißt, ich erreiche zu 80% Sportfans oder Fitnessfreaks oder Leute, die gerne Geld für gutes Essen ausgeben oder Leuten, die sich um ihre Kinder kümmern. Das hast du beim Fernsehen nicht. Du hast Streuverluste, die sind mit dem Internet nicht in Einklang zu bringen, weil du beim Internet einfach genau weißt, wen du erreichst. Du kannst pointiert jedem einzelnen User seine Werbung geben. Das wirklich, glaubt mir, die Werbung ist da längst schon, also weit, weit voran.
Ja, man sieht es ja auch, wenn man sich YouTube anguckt, wenn man sich Google anguckt, wie die Werbeangebote da zugenommen haben und auch wie andere Dinge wie Product Placement auch eine Rolle mittlerweile spielen.
Es geht vor allem um die individualisierte Werbung, dass du einfach mittlerweile weißt, wer deine Werbung guckt und ihn ganz gezielt bespielen kannst. Ja? Das kann halt das Fernsehen nicht bieten und das wird es auch nicht mehr bieten und wird auch der Untergang sein des normalen linearen Fernsehens, so wie man es kennt. Ich bin gespannt, was passiert, wenn sie jetzt die Frequenzen wechseln oder was war das jetzt, wo sie sagen, jeder braucht ab jetzt ein Transponder oder ist es irgendein neues Gadget, ich weiß es nicht mehr. Aber sie schalten ja alte Frequenzen ab Und da werden sie eine Menge Zuschauer verlieren und viele werden nicht wiederkommen. Das ist ein Fakt.
Jetzt ist es ja bei dir oder beziehungsweise ich glaube bei den anderen Rocket Beans glaube ich auch so, ihr habt ja sozusagen euch so da so reingewurschtelt. Du hast ja gerade eben schon erzählt, das war dein Weg, du wolltest es so machen, Ausbildung, Studium etc. Wie siehst du zum Beispiel das halt auch gerade jetzt in der heutigen Zeit Let's Player und sowas, wo ja oft gesagt wird, das sind keine ausgebildeten Leute, das sind keine Leute, die bestimmtes Handwerkszeug haben, die bestimmte Sachen zum Thema Pressekodex oder was weiß ich was irgendwie haben. Wie siehst du das in dem Bereich, wenn im Internet es immer mehr wird?
Zum Beispiel, ja, ich finde also zum einen, was Leute, die sowas sagen, die meinen damit eigentlich immer nur, die sind nicht in unserem Club, die sind nicht in unserem Netzwerk, die sind nicht in unserer geheiligten Verbindung, wo irgendwie es alles unter sich bleibt, sondern das sind Leute, die kommen aus dem Nichts, die erreichen plötzlich Leute und müssen sich vor niemandem rechtfertigen. Ist ja klar, dass das der herrschenden Medienkaste, wenn du mal so ganz überspitzt argumentieren willst, gefällt das natürlich nicht. Aber man sieht auch an Leuten wie LeFloid, es ist ein blitzgescheiter Kerl, der sich absolut bewusst ist, wie also auch welchen Einfluss er hat. Und je älter er wird und je mehr er sich Gedanken darüber macht, wird ihm auch ganz offensichtlich klar, dass er sich an solche Dinge A hält und sich aber auch an seinen eigenen moralischen Kodex so ein bisschen hält. Also der macht nicht alles für Geld. Oder er der nimmt seine Verantwortung wahr gegenüber seinen Zuschauern. Und das, ja, solche Leute sind doch super. Also der wäre in den Medien, wäre der doch, also in den klassischen Medien, sage ich mal, wäre der doch komplett verhunzt worden. Der konnte sich nur so entwickeln, weil er eben die Möglichkeit bekommen hat durch den Support der Community, weil er eben nicht angewiesen ist auf irgendwelche großen Medienhäuser. Und das ist ja irgendwie das Schöne, den konnte man halt nicht auf Linie bringen, wie man so schön sagt, ja, damit er auch genau so, genau das wiedergibt, was gerne gehört wird. Sondern der macht halt, der erfindet, während er was macht, erfindet er mehr oder weniger dieses Konzept einer Nachrichtensendung im Internet neu. Und sowas ist doch, das ist doch Evolution, so wie es eigentlich gedacht ist. Ja? Also das Internet ist da, macht was draus und die Leute machen was draus. Ich bin jetzt kein Fan von dem 100. Make-up-Channel, aber selbst die machen etwas, was scheinbar viele Leute interessiert. Sie erreichen Leute damit, die sich dafür interessieren. Was gibt es daran auszusetzen? Ja? Und Frage ist natürlich, warum gibt es all diese Formate bis heute nicht im Fernsehen, weil das Fernsehen sich halt was für was Besseres hält und denkt, nein, so Let's Plays oder das ist doch so YouTube-Kram, das brauchen wir nicht. Ich werde jetzt sagen, spätestens wenn das Fernsehen richtig am Abkacken ist, dann fangen sie an, diese Dinge auch bei sich zu haben. Und dann wird es aber zu spät sein, weil das braucht dann keiner. Also niemand braucht Inhalte aus dem Internet im Fernsehen. Mhm. Also es ist jetzt lang Gelaber und vom einen zum anderen, ich weiß auch, ich will auch wirklich nicht suggerieren, dass ich jetzt die mega Ahnung habe, wirklich überhaupt nicht. Aber ich kenne viele von diesen YouTubern und das sind alles intelligente, nette Leute und es gibt natürlich auch schwarze Schafe und die werden ja auch mittlerweile so ein bisschen geoutet und gibt es ja hier und da dann auch so ein bisschen Schwarmintelligenzen, die dafür sorgen, dass es sich halt nicht durchsetzt, dass man jetzt alles mit Schleichwerbung vollpflastert oder so. Also die kriegen schon ihren Backlash, wenn eine Bibi irgendwie ja offensichtlich bezahlt wird für irgendwelche Inhalte oder YouTuber Kanäle aufmachen, die ausschließlich für verkaufte Inhalte sind. Das sind halt so, das ist ein Relikt, was aussterben wird. Das wird alles ein bisschen smarter. Also
die Zuschauer sind auch klug und kriegen es auch mit und
gibt's dieselben wie immer. Also auch das Fernsehen hat kluge Zuschauer, nur ich meine, es ist so ein Mix aus allem und es ist nicht immer nur, das sind nicht alles nur Idioten, ja. Also das ist doch, man muss immer so, ja, mich nervt es, dass es immer generalisiert wird, pauschalisiert wird, da wird immer versucht, die Leute in irgendeine Richtung Schublade zu stecken, in irgendeine Richtung zu drängen, obwohl man nicht realisiert, dass das im Internet kann jeder alles gucken. Ich kann auch ein Make-up-Video gucken, dann bin ich auch ein Teil der Community. So, also es wird immer gerne so getan, als ob immer nur ein bestimmter Menschenschlag ein bestimmtes Video gerne guckt.
Wir haben jetzt auch schon mal diese ganze Internet-Showse, YouTube etc. abgeschlossen und beziehungsweise angeschnitten. Jetzt ist Rocket Beans TV ja auch ein großer Zeitaufwand. Ich meine, 24 Stunden läuft euer Kanal. Du hast gerade eben gesagt, ihr macht so 10 bis 11 Stunden live pro Tag. Wie viel...
Aber Woche, muss ich dazu sagen. Also Wochenende natürlich nicht.
Ja, okay. Wie viel nimmt das so auch von deinem Privatleben? Wie viel Privatleben verbringst du auf der Arbeit? Wie viel?
Ich sitze gerade auf dem Dach meiner Firma und ich wohne hier. Also ich bin hier eingezogen, weil meine Wohnung irgendwann verwaist war.
Ach, okay.
Es klingt immer total strange. Also ich bin offensichtlich auch jemand, der Work-Life-Balance nicht so ganz hinkriegt. Aber ich finde es hier halt super. Ich zahle als Teil der Bohnen, zahle ich ja auch einen Teil der Miete. Und hier ist ein Bett an der Wand sozusagen, was man runterklappen kann, da penne ich. Und ich sitze jetzt hier auf meinem Dach und ich habe hier quasi einen Balkon, den ich mir nie leisten könnte in Hamburg, in meiner Wohnung. Und dadurch bin ich immer auf der Arbeit. Ja. Ich mach jetzt hier ein Skype-Interview an einem Sonntag um 4 Uhr mit 30 Grad draußen. Meine Bekannten sind alle an irgendwelchen Seen. Aber ja, ich mache das halt gern irgendwie. Ich weiß auch nicht. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen kaputt. Also ich muss dazu sagen, meine Freundin arbeitet in London. Dadurch sehe ich sie selten und bin dann oft hier. Und dann hat man die Zeit. Mhm. Das muss ich vielleicht noch. Also wenn ich jetzt eine Frau und ein Kind hätte, wie viele meiner Kollegen, würde ich die Zeit sicher auch besser nutzen können und bräuchte eine Wohnung und alles. Aber
ist das was, worüber du jetzt nachdenkst und denkst auch, okay, vielleicht das ein bisschen zurückschrauben oder nervt es dein Umfeld? Kriegst du das häufig mit? Hör mal, bleib doch mal, komm doch mal nach Hause oder?
Ich glaube, ich nerve mein Umfeld weniger als früher, weil ich doch ein sehr anstrengender Mensch sein, auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass man eben mit dem Alter das irgendwann in gesunde Bahnen lenkt. Und so ist es auch mit der Arbeit. Es gab Zeiten, da habe ich Game-One-Zeiten, als ich noch Beiträge geschnitten habe und vorbereitet habe. Und das kann jeder bestätigen, der auch hier schon mal gearbeitet hat zu Game-One-Zeiten. Wenn man so einen Beitrag hat, dann beschäftigt der dich einfach 7 Tage, 24/7. Du schläfst kaum, du schreibst den Off-Text permanent, du schreibst ihn neu, du merkst, oh Gott, der dauert viel zu lange, musst ein kleiner schreiben, dann fallen Informationen raus, das nervt dich wiederum, dann hast du Einspieler, die müssen lustig sein, dann drehst du vielleicht und sie werden nicht lustig, dann musst du sie irgendwie lustig machen, du musst Minimatzen raussuchen, dazu guckst du zig Filme durch, bis du die 3 Schnipsel findest, die dir gefallen und, also du bist nur am Arbeiten gedanklich und nur in diesem Kosmos Game One. Und das war wesentlich anstrengender, weil man am Ende eben dann so wenig Content nur bekommt. Ja, da hast du dann am Ende halt deine 5 Minuten und die waren aber 7 Tage Arbeit oder manchmal auch 14 Tage Arbeit. Also es war früher viel schlimmer als heute. Heute mache ich meine 5-6 Stunden live am Tag und das ist im Grunde wie jetzt. Man labert einfach ein bisschen, das ist nicht immer intelligent oder auch nicht immer korrekt. Und sicherlich baut man natürlich viel mehr Fehler ein, wenn man frei labert. Aber es ist halt irgendwie authentischer und es ist dann auch vorbei. Es ist dann live on tape. So. Also es ist so ein... Ich habe Tage, wo ich kaum was arbeite und ich habe Tage, da sitze ich um 10 Uhr morgens in Moin Moin und sitze um 1 Uhr morgens noch an einer Content-Produktion für RTL 2, die wir machen. Also für deren Internetauftritt. Also es ist manchmal, arbeite ich wirklich nur durch und das betrifft ja alle. Also ich rede jetzt nicht nur von mir. Und manchmal hat man einfach gerade keine Sendung an dem Tag und dann hänge ich hier mehr oder weniger im Büro ab und gehe raus in den Garten oder gehe hier in Hamburg rum, Planten und Blumen, chill mich in die Sonne sozusagen oder besuche Freunde. Es ist also es ist mal so, es ist nur sehr unstet. Man kann jetzt nicht sagen, ich habe jeden Tag so und so viel Arbeit und so viel Freizeit.
Und wenn du jetzt aber, also bei mir zum Beispiel, ich habe früher viel Game One geguckt und was ich immer ganz interessant oder was ich immer ganz gut fand, war, von der Formatlänge her, weil du hast einmal die Woche diese Sendung, 25 Minuten, heute...
Später 15 nur leider.
Ja, stimmt, später wurde es kürzer. Heute hat man auch weniger Zeit. Auf der anderen Seite habt ihr jetzt viel mehr Content. Es fällt dann Leuten jetzt in einem Alter, sage ich mal, die nicht mehr 8 Stunden am Tag Freizeit haben, schwerer sich dann da so die Rosinen rauszupicken. Ist das sowas, was ihr auch schon mitbekommen habt, dass da Leute von Game One zum Beispiel, also die Game One geguckt haben, gesagt haben, das ist mir zu viel?
Definitiv. Wir haben natürlich hier und da auch versucht, die Leute mit ähnlichen Konzepten zu begeistern, die ähnlich sind wie Game One. Es ist halt nur, hat sich rausgestellt, es ist einfach ultra schwer, so ein Tempo beizubehalten, wenn man parallel eben auch noch diesen Sender führen muss. Deswegen haben wir gerade Möglichkeiten gefunden auch. Ich kann da noch nicht drüber reden, aber es gibt auf jeden Fall den einen oder anderen, der uns sowas wie Game One demnächst finanzieren will. Ob das final wirklich passiert, sei erstmal dahingestellt, aber es gibt immer noch Leute in der Industrie, die dann sagen, oh, wir wollen unbedingt sowas wie Game One und so, und es ist halt leider immer sehr teuer. Also Fernsehminuten sozusagen mit Schnitt und allem sind unglaublich teuer.
Klar.
Weil eben so viele Leute im Hintergrund arbeiten müssen. Allein der Cutter kostet ein paar hundert Euro am Tag und solche Geschichten. Ja. Die Kameraleute, brauchst du 3 Stück, die den ganzen Tag, manchmal 2, 3 Drehtage lang irgendwas machen. Die Redakteure, die müssen das machen. Ja. Also es ist unglaublich viel Geld, was nötig ist für so eine Sendung wie Game One, und die können wir hier einfach nicht leisten aus eigener. Wir könnten sie, weil die Leute da sind, aber dann kriegen wir kein anderes Programm mehr hin. Und natürlich sind Leute abgesprungen, natürlich haben Leute gesagt, ach, ich habe irgendwie jetzt gedacht, ihr macht sowas wie Game One als Sender, was einfach gerne unser Fall wäre, nur halt nicht geht, einfach aus einfach logistischen Gründen. Aber wir entwickeln uns ja immer weiter, und wir haben mittlerweile viel mehr, also in Sendungen viel mehr Beiträge, Matzen, geschnittene Dinge als früher. Wir probieren uns aus, wir hatten diese Eisrevue, wo einfach Leute, die offensichtlich keinen Schlittschuh laufen können, irgendwelche Paartänze vorführen müssen. Das war mit Publikum. Solche Dinge sind halt, die haben wir früher nicht gemacht. Und heute kann man halt aus so einer blöden Idee einfach mal was machen. Wir spielen diese Pen-and-Paper-Runden vor Publikum in einem Theater. Das ist alles, sind alles Dinge, die sind auch für uns neu. Und ich muss auch sagen, auch wenn, wie gesagt, einige Leute dann sagen, ach, irgendwie ist es mir jetzt zu lang, ich habe keine Zeit mehr, ich gucke dann vielleicht 1, 2 Talkshows von euch und das war's, ist es für uns unglaubliche Befreiung, mal was anderes machen zu können, als 8 Jahre lang, Woche für Woche für Woche für Woche für Woche, immer derselbe Ablauf, immer derselbe Rhythmus, immer derselbe Druck. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, was für ein Druck da herrscht innerhalb der Redaktion, wenn die Sendung gut war und die nächste muss noch besser werden, und das mach das mal 5 Jahre.
Und dann das hast kannst du irgendwann halt nicht mehr erfüllen. Ne, wenn's
du kannst es nicht mehr erfüllen. Es ist unmöglich. Die Leute sind irgendwann wirklich, also so nah am Burnout entlang gecrashed, weil man eben diesen Druck hatte. Die muss aber auch geil werden. Wir hatten Moderationen zwischen den Beiträgen. Am Anfang war das so, ja, Budi und ich schreiben uns irgendwelche Texte, und dann haben wir die in einer Stunde, 15 Minuten manchmal nur runtergerasselt, und dann sind wir zum richtigen Dreh gefahren. Und daraus wurde dann auch, im Laufe der Zeit war uns das nicht mehr genug. Und wir denken, okay, diese scheiß Anmoderation hatten wir jetzt schon 15 Mal, jetzt will ich aber eine andere. Jetzt gehen wir mal raus, oder jetzt finden wir sowas wie einen Überbau, einen Moderativen, ja, der alle Fäden zusammenzieht. Ja. Und dann haben wir irgendwann angefangen, so Metaserien zu machen, also mit, wo teilweise sich Moderationen über Wochen hinweg aufgebaut haben und man alle gucken musste, um es zu verstehen, oder wo wir eine Moderation hatten, die das gesamte Spiel und die gesamte Sendung umschlossen hat, wie so Specials, die wir hatten. Dann haben wir auch Filme nachgemacht, wie das Ding als Folge, was mich fast umgebracht hat. Also diese Folge, das war mit einer der schlimmsten Erfahrungen, die ich je hier in meinem Arbeitsleben gemacht habe. Einfach, weil ich mich völlig überarbeitet habe damit und einfach zu viel wollte, und da wird man irgendwann verrückt, wirklich. Also da ist man irgendwann wirklich kurz vorm Nervenzusammenbruch, weil man merkt, fuck, ich kriege es nicht hin, so wie ich wollte. Ich kriege es einfach nicht hin. Und das sind die Momente, wo man dann merkt, fuck, wir müssen was anders machen. Und das zermürbt einen auf Dauer. Es macht wahnsinnig viel Spaß, aber auch, weiß ich nicht, mir fällt jetzt nichts direkt ein, aber alles, was toll ist, wenn man irgendwann das zu viel macht, nervt es einen.
Du hast ja jetzt auch gerade gesagt, ihr habt da ja auch im Endeffekt, du bist ja Moderator, Entertainer, Videospieljournalist, also vieles zusammen. Als was würdest du dich denn bezeichnen? Oder denkst du überhaupt nicht mehr in diesen Schubladen? Gibt es die für dich gar nicht mehr?
Also ich selbst, es ist natürlich immer, keine Ahnung, ich kann nichts richtig. Also ich würde behaupten, ich habe nichts wirklich gelernt. Natürlich habe ich bei Giga ein Volontariat gemacht, aber diese Volontariatskiste damals, die war auch nur, damit sie den Leuten so wenig wie möglich, ich glaube, das waren 1.000 Euro, zahlen müssen. Deswegen haben die Leute da immer als Volontär angefangen. Aber in Wirklichkeit haben die halt nichts, keine Ausbildung bekommen, kein Training, in keiner Hinsicht irgendwas gelernt, was man bei den Öffentlich-Rechtlichen zum Beispiel wirklich eingetrichtert bekommen würde. Ja, all diese Sachen mit Presse, Kodex und Journalistik, und das haben wir da natürlich nicht gelernt. Insofern würde ich nicht sagen, dass ich wirklich ein ernsthaftes Volontariat gelernt habe. Das ist schon mal das Erste. Spieleredakteur ist eigentlich kein wirklicher Beruf. Moderator bin ich auch nicht, weil ich eigentlich diese typischen Moderationsjobs nicht mache. Und wenn ich sie mache, mich da auch nicht so wohlfühle, wie wenn ich einfach vor der Kamera machen kann, was ich will. Wo ich mich eigentlich eher sehe, ist so diese Konzeptionsschiene. Also ich bin hier auch bei Rocket Beans, haben wir alle so fancy Namen und Abteilungen und Job Descriptions und ich bin Head of Creative Content, also ich bin so ein bisschen auch zuständig
für neue Ideen und...
Ja, neue Ideen, auch den Spirit zu kontrollieren. Also jetzt einfach zu sagen, passt diese Sendung zu dem, was wir mit Rocket Beans TV aussagen wollen? Ist die Sendung toll, braucht aber vielleicht irgendwas anderes, um irgendwie toll zu sein? Ist die Sendung toll, aber passt nicht zu uns? Also wir versuchen ja im Moment mehr oder weniger einfach Content zu liefern und da rutscht auch immer wieder mal was rein, wo man dann später merkt, eigentlich findet das keiner von uns perfekt. Also wir waren dann alle oft von manchen Sachen enttäuscht, weil wir nicht das Geld und die Zeit hatten, sie so zu machen, wie wir es gerne gehabt hätten. Und dann kriegst du so eine runtergedampfte Version, die dann aber nicht mehr schmeckt, sozusagen. Ja. Und da muss man halt drauf achten. Das ist ganz wichtig. Wir wollen natürlich auch, dass der Laden in 10 Jahren noch läuft, beziehungsweise in 10 Jahren auch ohne uns läuft. Also brauchen wir Sendung. Okay. Und wir brauchen Sendungen und Moderatoren und On-Air-Persönlichkeiten und Redakteure, die so ein bisschen so sind wie wir, aber das eben von sich aus dann weiterentwickeln können. Und die muss man erstmal finden. Das ist ja, die stehen ja auch nicht an jeder Ecke rum. Wir finden hier oft, wir haben hier Leute, die sind Grafiker eigentlich, und plötzlich merkst du, ach fuck, der ist ja richtig, der ist super lustig und ist on air total cool, kann auch Hip-Hop und irgendwie macht unsere Band bei unseren Late-Night-Shows. Und, also das ist jetzt nur ein Beispiel. Jeder von uns hier hat ganz spezielle Fähigkeiten und wir versuchen die schon auszuloten. Aber du kannst einen Grafiker dann halt nicht aus der Grafik rausnehmen, wenn er gleichzeitig auch ein super Grafiker ist. Und das ist schwierig. Also, weil einerseits hast du da Leute, die wären super, aber die sind schon in ganz anderen Jobs. Und dann ist so ein bisschen die so eine Frage, was macht man damit? Ja? Weil du nimmst ihn aus einer Sache raus, wo wieder an einer anderen Stelle was fehlt und dann wird wieder ein anderer Redakteur zu Recht wütend, weil er seine Produktion nicht bestücken kann mit Grafiken oder weil dann eine Sendung, die seit einem halben Jahr geplant ist, einfach nicht kommt, weil das Intro nicht fertig ist oder weil die Studiokulisse nicht fertig ist, weil jeder mit irgendwas anderem beschäftigt ist. Mhm. Also es ist super, ich könnte endlos über die Probleme und Herausforderungen, wie man ja so gerne in Neusprech immer sagt, reden, die mit diesem ganzen Job hier einhergehen. Aber es ist auch toll. Es ist wirklich, je mehr ich davon rede und drüber nachdenke, merke ich immer wieder, wie ich toll ich das finde, dass das alles möglich ist. Wir haben Leute, die wollten, wie gesagt, Beitrag machen für unsere Late-Night-Show, wo Leute auf dem Eis irgendwie halt so pseudo tanzen. Ja? Und daraus wurde dann, weil die von der Eis von der Eislaufbahn gesagt haben, ja, ihr könnt auch gerne hier länger machen oder so, wurde dann eben so ein kompletter Abend, wo man dann 4 Stunden lang so eine Show draus macht. Und sowas passiert nur bei uns. Und sowas passiert dann teilweise in 2 Wochen mit 2 Wochen Entwicklungszeit, ja, und ganz vielen Fehlern. Und da hätte so viel schief gehen können. Und manchmal klappt es dann. Und dann ist man so total begeistert, weil im normalen Fernsehen hätte man das nie durchgekriegt.
Habt ihr auch so Sachen, wo ihr dann, die ihr gemacht habt, die ihr dann nicht gebracht habt, weil es dann halt in die Hose gegangen ist?
Ja, also der Giftschrank ist voll mit Sachen. Aber meistens senden wir, also den meisten Fall senden wir wirklich einen Piloten auch. Und da stellt sich dann schnell raus, oh fuck, das hat nicht geklappt. Und das machen wir erst wieder, wenn wir folgende Probleme behoben haben. Wir hatten aber auch 1-2 Dinger, die haben wir getestet, ganz klassisch getestet. Ein Format war Fremdjammen, was eine Idee, glaube ich, war von Budi, was dann ausgeführt wurde von den vielen musikalisch talentierten Menschen hier. Was so eine Idee war, in der Leute live Samples einschicken sollten und vielleicht auch sogar selbst auf der Gitarre eingespielte Musikstücke und. Und unsere Leute mixen das dann parallel zu einem Lied. Und da haben wir einfach, das haben wir gemacht und haben dann gemerkt, das ist an sich cool, nur es funktioniert nicht so richtig. Es dauert einfach zu lange, es kommt zu wenig und man müsste alles anders strukturieren, damit es funktioniert. Und solche Sendungen, die senden wir dann nicht.
Mhm. Du hast es gerade so.
Ich habe ja einmal beim Piloten gelassen und einfach gemerkt, das ist zu viel Aufwand, das gut zu machen. Und ja.
Du hast es gerade so schön umschrieben. Leute bei euch, die musikalisch talentiert sind. Ich gehe mal davon aus, du bist das nicht.
Ich bin das nicht, nein. Ich wünschte, ich habe hier ja wirklich in meinem Zimmer steht eine E-Gitarre und eine Gitarre. Und ich habe auch so eine, was ist das, eine Saxophonflöte, die ich in London gekauft habe. Die klingt wie so ein Saxophon, wenn man weiß wie. Aber ich bin einfach total untalentiert. Also ich bin interessiert und würde es gerne können. Es ist auch so ein Traum von mir, irgendwann mal richtig Gitarre spielen zu können. Aber ich merke wirklich, im Vergleich mit anderen bin ich total untalentiert und habe einfach andere andere Talente. Ich würde sagen, ich kann ganz gut schneiden zum Beispiel. Das reicht mir dann, wenn ich Sachen habe, die ich kann. Zum Beispiel, ich spinne auch unglaublich gerne mit Konzepten rum. Also sowas wie Chat-Duell ist quasi eine Idee, die ich reingebracht habe, was ja auch nicht meine Idee ist, sondern wir haben einfach Familienduell geklaut und mit dem Chat ausgestattet und schon hast du eine neue Sendung. Und das ist einfach toll, ich habe das Ding, glaube ich, in 2 Sätzen gepitcht, damals in so einer Konferenz mit allen. Wir hatten irgendwie 40 Ideen, die ich gesammelt hatte und wollte alle 40 durchgehen. Und ich meinte nur, wisst ihr was, mir ist gerade eine bessere Idee gekommen. Scheiß auf die 40 Sendungen. Stellt euch einfach vor, Familienduell mit dem Chat. Statt wir haben 100 Leute gefragt, wir haben 10.000 Leute jetzt gerade gefragt. Und alle waren okay und die Sendung war verkauft sozusagen. Also das ist natürlich auch cool, wenn man unbürokratisch sowas machen kann. Jetzt bin ich aber von der Musik weg. Ich weiß, du wolltest zurück auf die Musik wahrscheinlich.
Mir genauso mit dem musikalischen Talent. Also.
Ja, aber es ist toll. Ich gucke so diesen Leuten unglaublich gerne dabei zu. Also wenn ich da den Hannes zum Beispiel sehe oder Ben und Felix, das sind so die Leute. Daniel Schröckert natürlich, der auflegt. Wir haben ja auch dieses Dosenbeats, wo dann abends Party gemacht wird. Wir haben mittlerweile bei der Gamescom bespielen wir wieder eine Bühne mit einer Party. Und dann sieht man die Leute, die abgehen zu Pokémon-Themes und für die das total befreiend ist, dass sie mal Party machen können, ohne dass sie irgendwie das Gefühl haben, ich bin hier Nerd unter coolen Leuten, sondern alle sind irgendwie Nerds und alle sind irgendwie jetzt nicht die mega coolen Leute, wir würden uns jetzt auch nicht als cool bezeichnen und die können sich da total relaxen und einfach mal feiern, ja. Das sind halt Leute, die jetzt nicht so viel in Clubs gehen, wage ich zu behaupten, die dann mit uns einfach Spaß haben, auch mit Nerd-Musik sozusagen, ja. Also das ist einfach toll. Ich genieße das total, aber ich habe leider null Talent.
Jetzt haben wir schon ganz viel gequatscht und haben eigentlich noch gar nicht über das Thema Videospiele richtig gesprochen. Wie sieht das bei dir aus mittlerweile? Findest du noch genug Zeit überhaupt zum Zocken oder hast du da irgendwie in letzter Zeit dein Backlog explodiert und du findest gar nicht mehr die Zeit für die Spiele? Oder wie sieht das bei dir aus?
Ja, das ist eine... Das ist wirklich eine interessante Frage. Früher hätte ich, bis vor wenigen Monaten, hätte ich da noch ganz ehrlich sagen können, dass ich super viel immer noch spiele, weil ich mehr oder weniger dazu übergegangen bin, alles, was ich spiele, gleich aufzunehmen. Weil A, ist es authentischer, B, ist es halt wieder so ein Work-Life-Balance-Ding, dass ich einfach aus einem Hobby dann direkt mein Content generieren kann. Und es macht mir auch Spaß, irgendwas zu spielen dabei, irgendwas zu labern und ich finde es halt besser, wenn man die Spiele nicht kennt, wenn man sie spielt. Insofern passen da ganz viele Sachen zusammen und dann habe ich sehr viel machen können hier für den Sender. Jetzt ist es aber so, dass ich gerade in den letzten Wochen war ich viel in London, war viel an Orten, wo ich keine Möglichkeit hatte, wirklich was zu spielen und es kamen auch 1-2 Spiele raus, die ich unbedingt spielen will. Allen voran Doom, Uncharted 4.
Immer noch nicht, okay. Die stehen noch auf deiner Liste.
Ich habe meine Freundin, war vor einer Woche hier und wir haben zusammen ein bisschen Doom gezockt, also insofern habe ich es jetzt angespielt, aber ich hatte eigentlich vor, es zu Let's Playen und dann sitze ich wirklich oft da und denke mir, komm, jetzt spielst du es einfach, aber habe aber keinen Bock, eine Kamera anzumachen und dann ist es so, ich hebe mir das Spiel quasi auf, weil ich es später für die Arbeit benutzen will. Das ist natürlich irgendwo total bescheuert.
Vermisst das einem schon mal so ein Spiel, wenn du es dann aufnimmst und damit arbeiten musst sozusagen und das Arbeit wird?
Ich finde, wie gesagt, es ist dann keine Arbeit für mich in dem Moment. Es ist wirklich keine. Ich kann es nicht, andere mögen das anders sehen, aber für mich ist es einfach keine Arbeit. Es ist, wie gesagt, schon immer so gewesen. Also ich quatsche einfach furchtbar gerne, während ich spiele mit Leuten. Wenn dann halt keiner da ist und nur die Kamera da ist, dann quatsche ich in die Kamera. Ja, wie gesagt, kann vielleicht auch, ist auch vielleicht ein exotisches Krankheitsbild, was nur noch keiner richtig definiert hat. Aber mir macht es überhaupt nichts aus. Es ist nur, wie gesagt, dann eher so der Fall, dass wenn ich mir Spiele aufhebe und die nicht spiele, dass ich dann halt mal eine Woche auch nichts spiele. Und in London hatte ich einen Rechner dabei, konnte auf dem aber dann einfach, weil ich es mir aufheben wollte, nichts wirklich spielen. Aber das ist jetzt auch nur, ich meine, das Wetter ist im Moment toll.
Ja.
Ich sitze dann natürlich auch echt lieber draußen und da hat man selten, ich bin nicht so der Handheld-Fan, also ich bin niemand, der jetzt groß auf dem Handy spielt oder hier eine PlayStation Vita dabei hat oder ein DS oder so. Ist irgendwie einfach nicht so mein Ding. Ich habe die zwar, aber das ist für mich, ich brauche geile Grafik bei Spielen und ich brauche nicht so diese kleinen Jump'n'Runs, sag ich mal. Das ist einfach nicht mein Genre, ja. Und insofern, wenn ich draußen bin, genieße ich die Sonne, lese ein Buch. Ich mag auch Regen, also auch bei Regen bin ich gern draußen. Und dann spielst du halt weniger. Aber wie gesagt, ich spiele schon viel. Also es gab eine Menge Zeit in allein diesem Jahr, wenn dann ein Spiel kommt, was einem gefällt, oder wenn man Multiplayer spielt in einem bestimmten Spiel, dann kannst du ja auch hunderte Stunden spielen, theoretisch. Mhm. Und das habe ich schon immer wieder. Aber ich fand jetzt auch im Moment, gab es nicht so viele Sachen, außer den beiden genannten. Und sowas wie Overwatch, wo man seine ganze Freizeit reinstecken kann, wenn man unbedingt will, gab es nicht so viel. Dark Souls habe ich angefangen, habe dann aber jetzt irgendwie, weil ich den Rechner gewechselt habe, meinen Spielstand verloren. Und dann ist es so frusträrend, wenn du so viel Zeit schon
investiert hast.
Ja, und bei The Witcher war auch so ein Ding. Ich liebe The Witcher 3. Das ist für mich eines der besten Spiele der letzten Jahre. Und das ist wirklich immer noch so gut, obwohl es ja auch schon mittlerweile fast ein Jahr ist. Aber ich habe damals wir haben so ein Game Plus Royale gemacht. Das war so eine Art Game One. Es war letztes Jahr zur E3, genau, also schon über ein Jahr her. Das war so eine Art von mir auf meinem Rechner geschnittenes Game One, was so werden sollte wie Game One. Also ganz viel Aufwand in Schnitt, ganz viel geile Musik, Intros, sage ich mal. Also jeder Block hatte sein eigenes kleines Intro, was erstmal 30 Sekunden lief, ohne Off-Text. Und dann cooler gesprochener Off-Text von Ingo, unserem Game One-Sprecher. Also ganz viele ambitionierte Ideen sollten da reinkommen. Und am Ende war das auch so ein 40-Minuten-Ding, nur dass ich, und ich komme gleich zum Ende der Geschichte, damit du verstehst, warum ich damit jetzt anfange. Und am Ende hatte ich dann irgendwie 3, 4, 5 Wochen habe ich an diesem Kram geschnitten, eingespielt. Ich konnte irgendwann The Witcher nicht mehr sehen. Ja? Also wirklich, ich habe fast, mir wurde körperlich übel, wenn ich dieses Spiel gesehen habe. Und damit habe ich mir quasi ein Spiel, was mir so gut gefallen hat, habe ich mir kaputt gemacht, weil ich es mit der Arbeit übertrieben habe. Und das ist dann der Moment, wo du schon zu Recht gesagt hast, da kippt es dann und dann macht es einem halt wirklich keinen Spaß mehr. Und jetzt ein Jahr später habe ich gemerkt, kann ich das wieder anfangen und habe natürlich auch wieder meinen Spielstand verloren. Und jetzt muss ich wieder ganz von vorne anfangen. Und das ist tatsächlich das Letzte, was ich gespielt habe vor 2 Wochen. Die Expansion, die neu rauskam, Blood and Wine, habe ich dann angefangen. Aber es ist eben, du kennst es selbst, wenn man sein... Moment, bist du noch da?
Ja, ich bin noch da.
Ich bin sicher, ob Ding ausgefallen ist.
Ich lausche deinen Ausführungen zu The Witcher.
Ja, wenn man dann irgendwie seinen Charakter, den man halt 30 Stunden, 40 Stunden gespielt hat, und das waren am Ende 100 Stunden im Spiel, also ohne Fortschritt, weil ich natürlich für Game Plus Royale damals irgendwelche Aufnahmen gemacht habe. Da reitest du ewig rum und nimmst die ganze Zeit auf oder rennst irgendwo durch den Wald und nimmst auf.
Um halt eine coole Szene zu bekommen, die am Ende 10 Sekunden lang ist oder so.
So ist es halt. Ja, du nimmst unendlich viel auf. Andere können das vielleicht besser. Ich kann mich da schwer limitieren. Und du hast irgendwann dieses Spiel, kennst du auswendig, obwohl du von den reinen Quests vielleicht 30% gemacht hast. Und und dann fängst du aber neu an und oh Gott, jetzt schon wieder der Bloody Baron, den ich 3000 Mal gespielt habe. Und irgendwann hast du halt keinen Bock mehr. Und das ist schade, weil das, also sobald ich diesen Anfang hinter mir hätte, bin ich ja wieder in neuen Territorien, die mir dann total Bock machen. Ja? Aber diese eine Sendung hat einfach meinen Witcher-Spaß ruiniert. Aber das passiert ganz selten. Das passiert wirklich nur, wenn man sich überarbeitet. Das ist wie ein Essen, was dir super gut schmeckt, bis du es irgendwann zu oft gegessen hast.
Jetzt ist bei euch in der Redaktion Kollege Etienne Gardet, der so als Muffel bekannt ist, was einige aktuelle Videospiele angeht. Geht dir das auch so? Hast du auch so eine Videospielmüdigkeit mittlerweile? So, früher war alles besser.
Ich weiß, was du meinst. Man kennt es, früher war alles besser und früher war noch dies und das. Und gerade Edem und Dark Souls ist ja so ein eigenes Ding, was er ja als Beweis nimmt, dass alle anderen Spiele scheiße sind, weil Dark Souls macht als einziges richtig. Ich finde es schade, dass er nicht so mehr, weiß ich nicht, dass die Spiele sein Herz nicht mehr so erwärmen können wie früher. Aber er war auch, und das ist ja auch, ich kenne ihn ja auch schon, seitdem er 20 ist, er war auch früher schon so ein ganz spezieller Spieler. Also er fand Story in Spielen immer scheiße. Er fand immer Multiplayer besser als Singleplayer. Und so ist er halt heute auch noch. Also er spielt viele Stunden Overwatch, aber er kann einem Uncharted einfach nicht viel abgewinnen. Es gibt ganz viele Genres, wo er...
Weil es keine Linkshänder-Unterstützung gibt.
Das kommt dazu auch noch. Aber selbst wenn er die Spiele dann mit Linkshänder-Unterstützung... Er hat sogar so ein eigenes Pad sich bauen lassen. Das kann man mittlerweile machen. Okay. selbst dann, ja, da vertauschen die einfach nur die Kabel für links und rechts und dann hast du da halt, sag ich mal, eine andere Belegung für, auf deinem Pad. Und er versucht es immer wieder und ich bewundere es auch, dass er nicht aufgibt, obwohl er weiß, dass viele Story-Spiele von heute ihm einfach auch nicht viel geben. Und auch Deckungsshooter und alles, von Uncharted über Gears of War bis hin zu, auch hier, Mann, wie heißt es, The Last of Us. Solche Sachen, wo ich jetzt gerade Gänsehaut kriege, weil das Spiel so geil ist.
Oh ja, auf jeden Fall.
Und er sieht halt nur nach 2-3 Stunden, oh, schon wieder jetzt Deckungsshooter, oh, ich habe keinen Bock, hört auf. Weil ihm Story einfach nichts gibt, ja. Und da muss man auch sagen, gut, er ist ein großer Filmfreak und Serienfreak und er investiert die Zeit dann lieber in Film und Serien und die haben natürlich dann auch bessere Geschichten. Also die sind da einfach weiter. Insofern kann ich das alles schon verstehen, ich fühle es aber nicht, ich fühle es so nicht. Mir sind Multiplayer-Shooter nicht so wichtig wie gute Stories oder Spiele wie Stanley Parable oder Spiele wie auch Flower oder so. Einfach Spiele, die mir so einen völlig anderen Blick auf die Welt bieten. Wo kannst du schon den Wind spielen? Wie kommt man überhaupt auf so eine Idee? Ja? Also das ist das eine Spiel, was meine Mutter immer wieder spielt. Es ist wirklich faszinierend, dass sie nichts spielt, alles hasst, alles schlimm findet, aber Flower ist so ein Ding, wo sie immer wieder danach fragt, ne? Obwohl ich das vor 5 Jahren habe ich ihr das gezeigt und sie hat es durchgespielt und das ist bis heute das einzige Spiel, was sie gespielt hat. Also da, irgendwas müssen die extrem richtig gemacht haben.
Also es gibt auch die Entwicklung ist ja in den letzten Jahren, auch gerade wenn man sich Indie-Games anguckt, wobei man...
Toll geworden.
Da sagen muss, dass da ja eigentlich gerade die Kreativität, zumindest meiner Meinung nach, in den Videospielen stattfindet und das, was vorangetrieben wird. Also da findest du ja meistens in den kleineren Games, wobei es ja nicht unterschiedlich ist zum Film. Da ist es ja auch eher so, dass in den Independent-Sachen.
Es ist auf jeden Fall so, die Call of Duties sind die Michael Bays und sowas wie Limbo oder jetzt Inside sind dann halt so diese Studio Ghibli-Filme, die halt eher Special Interest sind, wobei man das gut, bei Studio Ghibli muss man sagen, die sind ja mittlerweile raus aus der Indie-Schiene seit vielen Jahren.
Ja, sind aber eher das japanische Disney, genau.
Genau, aber es gibt trotzdem genug Leute hier im westlichen Bereichen, die keine Ahnung haben, was das für Filme sind. Die haben noch nie das wandelnde Schloss gesehen oder da gibt es ja 20 verschiedene Sachen, die man gucken kann. Und die kennen das alles nicht, weil es irgendwie nicht zur Hollywood-Agenda sozusagen passt. Ja? Die kennen dann halt jeden Pixar-Film, aber wissen halt nicht, was es sonst so gibt. Und ähnlich ist es bei Spielen auch. Limbo Inside sind einfach, das sind so wundervolle Kleinode.
Oder halt die ganzen Walking Simulator, die es gerade gibt.
Ja, Stone auch Home. Genau, warte mal ab, was noch mit Virtual Reality-Brillen kommt. Was da an, mittlerweile fangen sie ja echt schon an, dieses Genre Experience zu nennen, oder Walking Simulator, wo man. Und es fängt ja an mit Doom jetzt und Fallout, wo man dann nur noch in dieser Welt rumläuft, was ja auch so ein bisschen eigentlich einem Spiel zuwiderläuft. Also da gibt es dann ja eigentlich, glaube ich, gar keine Herausforderungen mehr.
Oder sondern, wie Pokémon Go, da läuft man ja auch gerade nur rum. Ja.
Da bin ich wirklich zum Glück verschont geblieben. Ich mochte ja Pokémon noch nie und habe jetzt kein Handy, ich habe kein Android und kein iPhone, ich habe ein Microsoft-Handy. Und da gibt es einfach diese Sachen nicht.
Ah, okay.
Also, gibt es einfach nicht. Gibt auch kein Snapchat oder so. Also all diese Dinge gehen mir so ein bisschen ab, weil ich sie nicht ausprobieren kann. Aber wir sind vor kurzem für einen Dreh für Jägermeister sind wir zum Deichbrand-Festival gefahren und sind von hier aus 2 Stunden oder so durch irgendwelche Landstraßen gekurvt und da sitzen dann in einem Bus 8 Leute, also 8 erwachsene Leute und starren 2 Stunden lang auf ihr Handy und machen nichts anderes als Pokémon fangen, was ja auch wieder nur einfach klicken auf dein Handy ist. Also da fragt man sich schon wirklich, Mann, wie weit sind wir eigentlich gekommen und ist es das noch? Ist das noch Gaming? Hat das noch irgendwas mit Spielen zu tun? Und ich finde dann eher nicht. Aber ich freue mich natürlich, dass es so einen Impact hat. Also Nintendo schafft es eben irgendwie auch immer wieder, einfach nur mit diesen Marken, die sie haben und minimalem Gameplay, also wobei ich meine jetzt, Nintendo macht schon gutes Gameplay, das will ich damit nicht sagen, aber Pokémon Go hat kein gutes Gameplay. Schaffen es aber immer wieder, ihre Marken irgendwie so populär zu machen, dass die ganze Welt verrückt spielt. Das ist irgendwie faszinierend. Die können das richtig gut.
Du hast ja auch, das passt ganz gut als Überleitung Pokémon, weil ich habe gestern, glaube ich, noch in Vorbereitung zur Sendung ein Video gesehen, wo du Pokémon Channel bei Giga gespielt hast damals.
Du bereitest dich vor?
Ewig her.
Sehr faszinierend. Du bereitest dich vor?
Ja, natürlich. Man muss sich ja auf seine Gäste vorbereiten.
Was haben wir noch nie gehört.
Und du hast, glaube ich, auch irgendwann mal gesagt, dass du, glaube ich, mehr schlechte Videospiele durch deine Arbeit gespielt hast als gute in deiner ganzen Karriere. Ist das heute auch noch so?
Nee, mittlerweile nicht mehr, weil ich den Luxus habe und auch die Verpflichtung, dass wir nur gute Sachen oder rein relativ gute Sachen spielen, weil niemand ist interessiert an einem schlechten Spiel. Aber, und das sage ich immer wieder seit Jahren, die Spiele sind auch mittlerweile besser geworden. Früher zu Giga-Zeiten gab es noch also diese wirklich crappigen Lizenzspiele, Filmspiele, Spiele basierend auf irgendeiner Zeichentrickserie, wo keiner der Entwickler auch nur annähernd, sag ich mal, auch nur eine Überstunde reingesteckt hat. Spiele, die einfach nur Geld abgreifen sollen, Sportspiele, die völlig beschissen waren. Es gab so viel Crap. Und mittlerweile, ja, ich habe das Gefühl, dadurch, dass die Spiele immer größer, immer teurer werden, also viele, ist natürlich auch das Risiko zu scheitern viel schlimmer für die Firmen. Und viele Firmen, die zwei, drei Flops abgeliefert haben, sind dann auch weg. Also die haben sich selbst aus dem Genpool entfernt. Und das finde ich. Ich finde es schade natürlich für die Firmen, aber es ist gut für den Spieler, weil man einfach nicht mehr so viel Crap findet. Natürlich gibt es immer noch Scheißspiele, aber also ein Scheißspiel heute wäre sowas wie der Goat Simulator oder I Am Brett. Spiele, die eigentlich gut sind, die halt nur Quatsch sind, also die einfach
Die
irgendwie
halt
total
absichtlich
blöd sind.
irgendwie
Genau.
absurd, ja.
Das ist irgendwie das, was man heute unter einem schlechten Spiel versteht. Ganz selten gibt es mal noch Spiele wie in hier Alien Resurrection. Nee, wie hieß das? Ja, weißt
Alien, nicht Isolation, das war das Gute,
du? Das
sondern
war das Gute, genau.
Colonial Marines.
Und da kannst du, genau, du hast recht. Da kann man wunderbar sehen, was ein wirklich Gutes von einem schlechten Spiel unterscheidet. Beide sind Alien. Das eine hat unglaubliche, tolle, visuelle Inhalte. Dieser ganze Retro-Sci-Fi-Look, wie sie das umgesetzt haben, ist einfach toll. Also wirklich toll. Und das andere ist einfach nur ein totales Crap-Spiel mit schlechter KI, schlechten gescripteten Szenen aus den 90er Jahren gefühlt und derselben Marke. Beides spricht dieselben Leute an. Das eine ist komplett Crap und wird halt zum Glück dann bei Steam und Co. auch downgevotet ohne Ende. Und allein das sorgt ja dann auch schon für so eine Reinigung. Also die Schwarmintelligenz oder die, ja, es ist ja nicht zwingend eine Schwarmintelligenz, aber die Community, die Crowds, die dann etwas verbannen, die sorgen ja auch dafür, dass die guten Spiele oben schwimmen.
Ja, ich meine, heutzutage hast du halt echt nicht mehr die Zeit, ein schlechtes Spiel zu spielen, weil wenn du nicht ganz extrem, was dein Genre angeht, dich limitierst, dann hast du eigentlich, vor allem wenn man nicht immer alles sofort spielt, echt einen guten Katalog.
Mein Problem ist, dass ich immer alle Genres interessant fand. Also es
Ja,
gibt
meins auch.
ja, und dann hat man wirklich heutzutage immer die Qual der Wahl, weil jedes Spiel kannst du über hunderte Stunden spielen. Also jedes Spiel, was noch einen Multiplayer-Modus hat, meine ich jetzt. Oder einen ordentlichen Replay-Value wie Dark Souls oder so, wo man auch dreimal, viermal neu anfangen kann. Oder auch ein Witcher, da kannst du 100 Stunden reinstecken und hast immer noch nicht alles gesehen. Und wie willst du all diese Spiele spielen? Ja, wenn du gleichzeitig noch ein Pokémon Go hast, was irgendwie dein ganzes Leben frisst, wenn du mit so wenig zufrieden bist, sag ich mal. Naja. Aber es ist doch schön, es bringt, also gerade Pokémon Go bringt die Leute zusammen, bringt sie raus. Wir hatten dieses Pen Paper, diese Theaterkiste, wo dann viele Zuschauer in der Schlange vorm Eingang standen und alle Pokémon gespielt haben. Und ich kenne ja Pokémon Go jetzt nicht so, aber alle haben irgendwelche, du kannst so Lockstoffe irgendwie hinlegen. Und die waren überall verteilt, die in dieser Schlange. Also es war quasi ein Hotspot in Hamburg für ein paar Stunden für Pokémon-Jäger. Was total lustig ist. Die Schlange hat sich nach vorne bewegt und manche Leute wollten nicht weiter in der Schlange gehen, weil
Weil
dieser
sie dann aus der
Pokémon-Spot.
Reichweite gegangen wären.
Ja, total absurd irgendwie alles, aber irgendwie auch total geil irgendwie. Also schön, dass sich Nerds durch sowas dann verbunden fühlen. Und Pokémon Channel ist der übelste Crap. Also das ist wirklich noch dümmer als Pokémon Go. Also wirklich. Wenn ihr denkt, Pokémon Go ist die Speerspitze des infantilen Unterhaltens, dann guckt euch Pokémon Channel, guckt euch am besten auf YouTube mein Video an, wo ich verzweifle an diesem Spiel. Ja, aber das war auch gewotet. Also da muss man sagen, das war so ein Spiel, ich wusste, dass es scheiße wird und die Community durfte voten, was ich spielen soll und es war klar, dass es Pokémon Channel wird.
Und die
Es war
Menschheit ist grausam und hat dir das schlechte Spiel gegeben.
Ja, die Leute sehen gerne jemanden, das ist interessant übrigens, die Leute sehen sehr gerne jemanden, der sich aufregt. Das ist irgendwie eine sehr beliebte, das wird dann immer abgeschrieben unter ich bin genauso oder ich kenne Leute, die sind genauso. Leute gucken gerne ragenden Leuten zu. Ich weiß nicht genau warum, aber es ist wirklich so.
Du hast es gerade eben ja schon angesprochen mit dem, dass du früher zumindest sehr, sehr wütend geworden bist, und ich kenne noch einige Videos, wo dann auch mal ein Pet geflogen ist bei einem Beef oder so.
Ich weiß genau, was du meinst. Da werde ich noch drauf angesprochen, was echt verrückt ist.
Wie sehr war das eine Rolle, oder war das wirklich so? Hast du das irgendwann übernommen, oder?
Nee, also das meine ich mit Authentizität und allem, und man wirklich, also das war ja schon bei Giga so, dass man, also wir vier kennen uns halt lange und keiner gönnt dem anderen einen Sieg. Niemand. Und man ist wirklich echt sauer, wenn der andere besser ist, weil man, auch noch vor der Kamera, ja, wenn man einfach degradiert wurde von jemandem, wo man eigentlich denkt, ich bin aber eigentlich besser als der in dem Spiel. Und dann läuft es nicht richtig und dann fühlt man sich scheiße. Und dann, wo Fußballtrainer die Tonne umtreten, fliegt dann halt ein Pad. Und das war das letzte Pad, was ich je, glaube ich, geworfen habe. Und wirklich, das war damals für mich so der Paradigmenwechsel, wo ich gemerkt habe, fuck, ich will so nicht nach außen hin wirken. Also ich will nicht jemand sein, der primär dafür bekannt ist, dass er quasi sich nicht bändigen kann und irgendwie wie so ein Troll halt ausrastet. Und ich war dann ja wirklich, ich sehe mich dann selbst und denke, ja, okay, die Leute finden es lustig, aber ich selbst habe mich furchtbar gefühlt. Ich fand das, bis heute kann ich mir das nicht angucken. Weil das ist einfach, das bin nicht ich. Das ist ein Teil von mir, ja, das ist der wütende Teil von mir, aber das bin nicht ich. Und wenn man das dann so sieht und auch wie unfair man ist und wie gemein man ist und eigentlich was für ein Arschloch man ist, ja, das ist nicht geil. Das sieht man ungern. Also so sieht man sich ungern, muss ich sagen.
War der Streit danach echt eigentlich, oder war das?
Natürlich war der echt. Ich habe, als Budi mich in Halo Wars abgezockt hat, ein Spiel, was ich getestet habe, was er zum ersten Mal spielt, und er zockt mich da ab. Ich habe eine Woche nicht mit ihm reden können, weil ich so wütend war. Das ist natürlich eine irrationale, dumme, kindische, blinde Wut. Nichtsdestotrotz ist die da. Und dann fragt man sich natürlich, okay, was läuft eigentlich bei mir verkehrt, dass ich mich wegen einem blöden Spiel aufrege. Und der Budi ist ja auch noch ein herzensguter, lieber Mensch, der ist ja wirklich ein Mensch, der niemandem was Böses will, der das dann so schluckt und man sich irgendwann denkt, so einen Freund habe ich eigentlich gar nicht verdient, weil eigentlich habe ich jemanden verdient, der mir Kontra gibt und mir quasi den Kopf wäscht bei sowas. Aber ja, es ist dann halt, man muss sich selbst, ich gucke mir dann diese Videos an und ich habe mich dann mehr oder weniger selbst gezwungen, das nicht mehr so an mich ranzulassen. Also einfach zu versuchen, durchzuatmen und meine Wut unter Kontrolle zu haben. Und dass man älter wird und ein bisschen ruhiger, sorgt dann eben auch dafür, dass man es schafft. Aber ich weiß genau, wenn wir das nächste Beef haben, also die nächste Sendung Beef aufnehmen, bin ich wieder kurz davor, einfach auszurasten. Und ich weiß genau, wie das sein wird. Und man muss sich dann eben vorstellen, insofern ist das jetzt eher gespielt als früher. Man muss sich eben dann einfach denken, nee, fuck, ich will nicht so wirken, ich will jetzt auch nicht, ich will kein schlechtes Vorbild sein, und ich will vor allem nicht, dass Leute denken, was ist das für ein Arschloch? Und dann reißt man sich zusammen. Also, weiß nicht, das ist irgendwie jetzt anders als früher tatsächlich, aber eben auch nur bei solchen Themen wie einem Beef. Mhm. Dass man einfach sagt, jetzt reiß dich zusammen bitte, ja. Der hat fair gewonnen. Und war einfach, er hat die lustigeren Sprüche gehabt und er hat besser gespielt. Ist halt so. Ja, aber das ist halt schwer zu schlucken. Wir sind natürlich alles auch riesige Egos. Das ist ganz klar.
Du hast gerade eben, ist schon was länger her, aber angesprochen, was eigentlich meine abschließende Frage sein sollte. Und zwar die Zukunft jetzt auch für euren Sender, für Rocket Beans, für Rocket Beans TV. Dass du oder ihr euch auch das vorstellen könnt, in andere Hände zu geben. Hast du da irgendwie eine Idee, also wann, wie, in welcher Form?
Ja, da kommen wir zu dem Part, wo ich eingangs auch schon gesagt habe, da kann ich jetzt auch nicht so viel sagen, weil letzten Endes, wir haben einen Plan, was wir alles die nächsten 5 bis 10 Jahre erreichen wollen. Wir suchen auch gerade Investoren, haben auch schon einige da, die uns das ermöglichen wollen. Also es sieht alles sehr gut aus im Moment, um sozusagen den nächsten Schritt zu tun, ja, weil mit 60 Leuten kann man eben nicht mehr hier arbeiten, als wären wir immer noch die kleine 12-Mann-Klitsche oder so. Also es muss einfach alles strukturierter ablaufen und vor allen Dingen auch langfristiger. Und da wir uns jetzt es war auch ein Prozess, der hat lange gedauert, dass wir uns immer wieder zusammen eingeschlossen haben, das letzte Mal über ein ganzes Wochenende mit Business Developern, die uns geholfen haben, unsere Ziele zu definieren und, also alles richtig professioneller Kram sozusagen, der lange überfällig war, und haben dann angefangen, unsere Ziele und unsere persönlichen Wünsche und Vorstellungen in Einklang zu bringen und haben gemerkt, wir sind da eigentlich ziemlich nah beisammen. Gleichzeitig haben wir auch ein paar Verpflichtungen unseren Leuten hier gegenüber, nämlich der Laden muss in 10 Jahren auch noch funktionieren, und zwar, obwohl unsere Zielgruppe, die uns vom Giga kennt, dann zu alt ist, um noch relevant zu sein für die Werbeindustrie. Also wir müssen den Laden entweder verjüngen oder auf einem Niveau halten, von der Zielgruppe her, und deswegen kann der Laden nicht auf ewig mit uns funktionieren. Das ist einfach die Gesetzmäßigkeiten des Marktes, dass die Leute, die uns gucken, du hast es selbst gesagt vorhin, immer weniger Zeit haben. Game One war ja noch so ein Ding. Giga Games haben sie 2 Stunden am Abend zur besten Sendezeit gehabt für uns. Game One war dann noch einfacher, weil das war nur einmal die Woche Video on Demand, 20 Minuten, die hat jeder. Und da waren wir ja auch sehr erfolgreich. Und jetzt haben wir 8 Stunden Content. Selbst jemand, der mich gerne reden hört, der will mich vielleicht nicht 6 Stunden lang reden hören und sich da noch die anderen 2 Stunden von irgendeinem anderen anhören. Die haben einfach keine Zeit mehr, zu Recht. Man wird älter, man hat Verpflichtungen, man hat weniger Zeit zum Spielen, weniger Zeit für alles. Man arbeitet, hat Kinder und eine Frau. Insofern, das ist die Zielgruppe, die wir im Moment noch haben, die wir aber ein bisschen verjüngen müssen, damit der Laden auch in Zukunft auf einem festen Fundament steht. Mhm. Und das sind alles Dinge, die wir halt lösen müssen. Dazu brauchen wir natürlich, und das sind wir ja im Moment auch dabei, wir haben mit Florentin Will oder Lars-Erik Paulsen haben wir ein paar echt absolute Burner, die meiner Ansicht nach mit die besten On-Air-Persönlichkeiten, die es in Deutschland gibt, sind. Also das sind Leute wie Joko und Klaas, die nur noch nicht entdeckt wurden. Ja? Also das sind richtig gute Leute. Und davon haben wir jetzt noch ein paar mehr. Ich will jetzt andere, die ich gerade nicht erwähnt habe, damit jetzt nicht degradieren oder irgendwie... Ich meine nur, wir sind halt immer auf der Suche nach Leuten, die uns langfristig ersetzen können oder erstmal ergänzen können. Einfach um den Content, den wir machen, ein bisschen jünger zu halten, als er vielleicht im Moment ist. Das heißt jetzt nicht, dass wir mit Make-up anfangen oder jetzt irgendwie Vlogs oder alles machen, um junge Leute zu erreichen. Aber
halt einfach das, was ihr aufgebaut habt, sozusagen, dass es bleibt, dass es nicht nur an euch hängt.
Ja. Man darf dann auch sein Ego nicht nach vorne stellen. Man muss sein Ego zurücknehmen, sagen, so, ich habe meine Zeit gehabt, ich muss jetzt nicht mehr vor jede Kamera zum Beispiel, ich bin vielleicht sinnvoller als Strategiker im Hintergrund. Ja. Wir haben ja, wie gesagt, alle eigene Jobs jetzt bekommen auch, die wir versuchen auszufüllen. Der Budi zum Beispiel ist Head of Strategy und verfolgt so das große Ganze und macht das auch super und ist auch genau sein Gebiet, wo er eben wirklich schon immer für Interesse hatte. Der Nils kümmert sich um Spiele und um digitale Welten, die wir gerade erschließen, wo ich aber auch noch nicht viel zu sagen darf. Der Ede kümmert sich um New Talents und generell um Moderationstraining, um den Leuten auch, die hier schon sind, einfach das zu geben, was wir bei Giga in dem Sinne nie hatten, nämlich jemand, der einen mal zur Seite nimmt und sagt, pass auf, das hier war eine gute Moderation, das hier war eine schlechte Moderation, da hast du irgendwie falsch angefangen oder hier hast du irgendwie was gesagt, was du besser nicht gesagt hättest und. Also es gibt 8 Milliarden Möglichkeiten. Ja, der eine ist mehr für Entertainment geeignet, der andere ist super, aber nur, wenn er über Fakten redet oder über Technik. Also sowas, ja. Und ich bin halt der Typ, der so ein bisschen den Content versucht, in Einklang zu bringen und hier und da mal ein Konzept pitcht oder ein Special oder so, ja. Also das ist so, jetzt mal im Detail, das, was wir quasi, wie wir uns aufgestellt haben für die Zukunft. Und das funktioniert im Moment ganz gut. Also wir sind da noch in den Anfängen, aber man fühlt sich jetzt schon gleich ein bisschen professioneller und strukturierter als noch früher, als wir einfach alle rumgewuselt sind. Jeder war on air, jeder war gleichzeitig Chef von diesem Laden, aber auch irgendwie nicht, weil wir keine Hierarchie hatten in dem Fall. Es gibt 1000 Gründe, warum das jetzt viel besser ist und sicherlich dann mit Investoren noch besser werden wird. Mhm. Also das hoffe ich zumindest. Ich meine, der Laden, die Quote ist ein bisschen runtergegangen, das ist natürlich korrekt, aber ist ja klar, dass man nicht 50.000 Zuschauer am Anfang halten kann. Und insofern sind wir jetzt bei 5.000 oder 10.000, aber das über den ganzen Tag verteilt und das ist immer noch gut. Also wir haben 100.000 Unique Visitors am Tag, also 100.000 einzelne Leute. Und das ist schon eine Menge auf Twitch. Das muss man sagen, weil Twitch ist zum Beispiel hier auch nicht bekannt. Also keiner, der nicht Gamer ist, kennt Twitch in Deutschland.
Ja, klar. Ja, dann kann ich eigentlich von meiner Seite auch nur sagen, weiterhin viel Erfolg, und auch das, was ihr damit geschaffen habt, echt nochmal Respekt dafür, weil hätte ich auch nicht gedacht, dass das sowas möglich ist, weil muss man ja sagen, einfach mal so der erste Sender, der im Internet 24 Stunden läuft, mit eigener Redaktion, mit super Sachen, alles Gute dahin weiter. Jetzt noch.
Ja, von mir, Entschuldigung, ich unterbreche dich schon wieder. Erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ist ja auch ein Sonntag für dich, ist ja für dich auch nicht anders. Und ich finde super, was ihr macht. Und sorry, dass ich so viel rede. Sorry, dass ich dich ständig unterbreche. Das sind so ein paar Verhaltensmaßnahmen, die ich nie aus mir rauskriege. Also es ist nicht böse
Das ist
gemeint.
gar kein Problem.
Los. Es tut mir wirklich leid, aber ich bin da einfach schwer zu bändigen. Ja, ich will nur nicht, dass du sie in den falschen Hals kriegst, ne? Aber
Gar kein
ich
Thema.
habe Respekt vor dem, was du machst, und ich hoffe, du machst das weiter.
Wir haben auch eine Spezialfrage aus unserer Redaktion bekommen von meinem Kollegen
Hey!
Ben. Der hat nämlich gefragt, wie dein Verhältnis zu Spinnen ist.
Na, ja, was soll ich dazu sagen? Also ich hasse jede Art von Spinnen. Budi ist da auch genauso. Der ist noch schlimmer als ich sogar. Und es gibt eine Menge Spiele leider, wo Spinnen relevante Gegner sind. Und ich dann jedes Mal mich anhöre wie ein kleines 12-jähriges Mädchen. Und insofern habe ich dann ganz spezielle Verbindung. Ich bin auch ein Tierfreund. Also ich muss sagen, wenn ich eine Spinne in echt sehe, die in einem Raum ist, der mir gehört, dann will ich die dann natürlich raushaben, aber ich würde die nie zertreten oder ich versuche die dann
Wird dann
irgendwie.
nach draußen getragen.
Ja, aber das alleine ist ja schon ein Problem. Versuch das mal. Da hast du so ein Blatt Papier. Und dann läuft die auf das Blatt Papier und dann läufst du mit dem Blatt Papier weg, während die Spinne auf dem Blatt Papier in Richtung deines Armes läuft. Und das sind so Momente, wo ich einfach, ja, wo man die Zähne zusammenbeißen muss, um weiter Tierfreund zu sein. Aber die Spinnen können ja nichts dafür, dass sie aussehen wie die schlimmsten Monster, die man sich nur vorstellen kann. Insofern, die können nichts für, ne? Pro Spinne. Aber ich bin kein Fan. Also ich würde mir nie eine kaufen, so Terrariumspinnen oder irgendwas. Ich fahre nicht in Länder, in denen große Spinnen leben. Also
Okay,
wirklich.
so
So
weit
weit.
geht es dann doch.
Ja, so wollte. Ich fahre zwar auch nach Thailand oder so, aber da würde ich niemals von der Straße abgehen oder quasi mein Hotel verlassen und in die Natur, weil ich genau weiß, was da alles ist. Also meine Schwester wohnte lange in Australien. Ich habe sie nicht einmal besucht, weil einfach, es geht nicht. Geht einfach nicht.
Die Schuhe immer ausklopfen, ne? Vorher.
Ja, da sagst du Sachen. Das habe ich in Thailand gemacht. Obwohl ich in den Hotels wird ja wahrscheinlich alles mit Gift irgendwie ausgestreut. Da habe ich noch nie eine große Spinne gesehen. Aber trotzdem jeden Tag die Schuhe ausklopfen. Ich hoffe nur, dass wenn jetzt hier mit dem Klimawandel und so es hier immer heißer wird und dass dann vielleicht die Spinnen es nicht schaffen, hierher zu kommen.
Den
Aber die werden
kürzeren
sich ja auch
ziehen.
einsiedeln.
Aber wenn es wärmer wird, vermutlich schon.
Ja,
Also.
das ist es ja. Moskitos und Spinnen. Das
Ja.
allein ist doch schon ein Grund gegen den Klimawandel, verdammt
Aber
nochmal.
die Spinnen fressen immer in die Moskitos, also.
Ja, okay. Ja, Spinnen sind nicht unwichtig, das stimmt. Aber sie sollen halt einfach irgendwo sein, wo sie wichtig sind und nicht in meiner Bude. Das ist doch nicht so schwer. Die Koexistenz. Das ist das Stichwort.
Ja, alles klar. Ja, dann Simon, vielen Dank für deine Zeit. Wir sind am Ende von meiner Seite und bei uns bei Echo ist es so, dass dem Gast immer das letzte Wort gehört. Also wenn du noch irgendetwas abschließend sagen willst, dann bitte.
Okay, dann nutze ich das jetzt für Werbung. Und zwar, für die uns nicht kennen, ihr müsst nicht viel machen. Wenn ihr mich jetzt doof fandet, auch okay. Wir haben noch tausend andere Moderatoren. Dann müsst ihr aber nur auf rocketbeans.tv gehen. Das ist unsere Seite. Ihr könnt auch auf Twitch gehen, aber wir haben alle mehr davon, wenn ihr das über rocketbeans.tv macht. Ja, vielleicht sind wir bald auch auf anderen Quellen. Weiß nicht, gibt ja noch ein paar andere Videoprovider. Und wir sind natürlich auch auf Facebook und auf Twitter unter The Rocket Beans oder Rocket Beans TV. Ich sage das so oft, weil Social Media ist super wichtig und jedes Liken, jedes Klicken, jedes Sharen ist für uns bares Geld und hilft uns manchmal genauso viel wie eine Spende. Und wir sind halt ein kleiner Laden mit vielen jungen Leuten und für die ist das alles ein Traumjob. Und ihr helft damit wirklich den Leuten, dass sie diesen Job weitermachen können und vielleicht dann in 10 Jahren das Fernsehen revolutionieren oder töten.
www.kölncampus.com
www.kölncampus.com